weil mehrere Motive zusammengehen bei dieser Veranstaltung, bei dem Thema, was behandelt werden soll. Einerseits wollte dieser unser Beitrag, was ist Dialektik, schon mal eine gewisse Kommentierung von der Schnädelbach-Vorlesung sein. Im Herbst, wie es das erste Mal gemacht worden ist, war der Professor krank gewesen, sodass nichts kommentiert worden ist, weil er überhaupt das hinterher angefangen hat. Jetzt hat er ein Semester gelesen. Ich möchte einleitend und ehe ich zu dem eigentlichen Thema komme, zwei Punkte rausgreifen, bei dem, wie Schnädelbach das Zeug bespricht. Ich möchte dann aufgreifen, was, wer sich noch erinnert, an dem doppelseitigen Blatt, welches wir damals verteilt haben, was ist Dialektik, Zitate, war vorne und hinten bedruckt. Da sind wir gekommen, in der damaligen Besprechung vielleicht auch ziemlich hin und her gesprungen worden, bis exklusive 3, sodass jetzt die Rückseite von dem Blatt nochmal kopiert worden ist, weil man ja nicht annehmen kann, dass ihr die Blätter noch besitzt, beziehungsweise Leute, die jetzt gekommen sind und das erste Mal nicht da waren, das Blatt ja dann nicht haben. Da will ich drüber sprechen, wie im Unterschied zu den damals besprochenen Themen, und die damals besprochenen Themen waren Erkenntnistheorie, Dialektik ist erstens richtig verstanden und korrekt die Kritik aller Erkenntnistheorie. Die Kritik alles Methodengefummels, alles Verdoppelns, die Erklärung alles Verdoppelns von Erklärungen in, dies ist die Erklärung relativ richtig relativ zu den Regeln, die ich mir gesetzt habe, sodass dann sofort die Frage entsteht, aber wie steht es mit den Regeln, warum dürfte die machen? Den Methodenzirkel kritisiert, erster Punkt, damals erledigt worden. Zweitens, Dialektik ist die Kritik von fürs Erklären unzureichender Gedankenformen, die als Erklärungen immer falsche Erklärungen sind. Das haben wir damals durchgezogen an der Erklärung von Handlungen der Menschen durch Triebe und wenn ich mich richtig erinnere, auch noch durch die Erklärungsform des Grundes, weiß ich aber nicht mehr genau. Jetzt soll thematisiert werden, nicht mehr falsche Erklärungen, wie sie in der bürgerlichen Wissenschaft eingebürgert sind, gang und gäbe sind, nicht mehr Erkenntnistheorie, wie sie von Kant vorliegt und seitdem immerzu gemacht wird, sondern das positive Bild von Wissenschaft, welches die moderne Wissenschaftstheorie zeichnet. Formale Logik, Theorie der Referenz, Theorie der Exaktheit, und alles dessen, was eben unter empirische Wahrheit, empirische Wissenschaft und empirische überprüfbare Wahrheit und Wahrheitstheorie heutzutage läuft. Die drei Punkte sollen da rausgegriffen werden. Das Wort, der Satz und das formale Schließen. Und es soll gegenübergestellt werden dem, wie der Hegel die Sache sieht, mit dem Begriff, dem Urteil und dem, was Schluss ist. In dem Zusammenhang kommt auch das zur Sprache, was in der Schnädelbach-Vorlesung jetzt schon mehrere Wochen lang Thema ist. Darf man in der Wissenschaft Widersprüche machen oder nicht? Ein dritter Teil soll dann überhaupt nur darüber gehen, was Hegel zu einem reaktionären Staatsapologeten gemacht hat. Wenn ich schon da den Versuch mache zu sagen, Hegel, was der geschrieben hat, das Buch, was der geschrieben hat, ist eines, das schmeißt man nicht ins Eck, da kann man was draus lernen. Dann ist es nützlich und nötig, auch zu erläutern, was beim Hegel das Ideologische, was das Philosophische und damit das Gottgläubige und Apologetische ist. Also die dritte Abteilung möchte ich dann auch noch vorführen an einigen Beispielen, wie sie im Übrigen wenigstens das letzte. Die letzte Abteilung ist keinerlei Aufgabe mehr heutzutage, weil Marx diese letzte Abteilung sehr schön, sehr klar, sehr gut kapierbar, auch für Leute, die mit Hegel und so weiter noch nie zu tun gehabt haben, in der Kritik des hegelischen Staatsrechts vorgeführt hat. Also die Kritik von, wenn Hegel sich auf die Welt losmacht und wie er dann erklärt, was daran schief ist, an diesen Erklärungen, das liegt alles fertig vor und ist an und für sich heute keine Anstrengung mehr, das müsste nur referiert werden. Das kennt man. Zum Einstieg. Nur einen Hinweis. Ich habe sehr empörend gefunden, dass der Professor Schnädelbach seine Vorlesung unter anderem mit dem Argument bestreitet, die Urteilslehre von Hegel habe er nie kapiert. Das muss man sich mal vorstellen. Übrigens nicht nur, das muss man sich mal vorstellen zur Hegelzeit. Ich sage nicht, dass er sie falsch findet und missbilligt. Er sagt, er hat sie nicht kapiert. Und mit diesem, seinem Unwissen, bestreitet er Vorlesungen. Er tritt vor die Leute und sagt, Leute, bei mir wäre er in Philosophie ausgebildet, kommt her, ich sage euch, wie es steht. Und wenn sie da sind, sagt er, ich teile euch was Wichtiges mit, ich habe das nie kapiert. Und dann gehen die Leute heim und halten das glatt, oder sind ja angehalten, das glatt für ein Urteil, über den in Rede stehenden Gegenstand zu halten. Diese Art Ehrlichkeit, auf die der Professor sich viel zugute hält, das hat er auch heute wieder extra gesagt. Er wäre ja ehrlich, er hätte ja gleich sagen, dass er es nicht kapiert hat. Andere tun so, als hätten sie. Diese Art Ehrlichkeit ist doch der Freibrief dazu, dass man doch glatt mit sowas wie Unwissen als Wissenschaftler elend Glaubwürdigkeit gewinnen und Bildung verbreiten kann. Ein zweiter Punkt, der in seiner Diskussion vorgekommen ist, möchte ich aufgreifen, und zwar deswegen, also zu dem ersten noch, ja dann kürze ich es halt hin und dann muss man studieren, bis man weiß, was es ist, und dann kann man auch sagen, was dran stimmt und nicht. Und wenn man es nicht bis dorthin bringt, dann soll man halt über was anderes Vorlesungen halten. Zweitens, einen Bestandteil seiner Vorlesung wollte ich noch aufgreifen, und zwar darum, weil daran so außerordentlich deutlich wird, was den Professor bei seiner Besprechung dessen, was Dialektik heißt, bewegt. Nämlich die ewige Debatte, ob es reale Widersprüche gibt und ob Kritik eine immanente sein müsste, die nämlich die Widersprüche der Realität aufdeckt, sie ihr um die Ohren haut, der Realität ihre eigene Rechnung präsentiert. Und da hat der Professor Schnädelbach immer seinen eigenen Lehrer Adorno vor Augen. Schnädelbach ist ein Mann, der hat bei Adorno studiert, ich glaube auch dort habilitiert, ist groß geworden im Schatten von Adorno und hat heutzutage eine richtige Aufgabe darin entdeckt, wie er es auch selber ausspricht, Adorno radikal zu akademisieren. An Adorno stört ihn was. Und darauf will ich jetzt noch, ich weiß nicht, 4-5 Minuten verschwenden, was ihn dran stört und was das ist. Ich sage die Auflösung vorweg, die ich beweisen will. Schnädelbach hat nur einen Gedanken. Adorno hat hinter sich eine gewisse Fahne von kritischen Geistern gezogen. Und da hat es Demos gegeben. Und da sind glatt Staatsfeinde in einer kleinen Minderzahl draus entstanden. Da muss bei Adorno was klärungsbedürftig sein, dass das passieren konnte. Schnädelbach ist in so einem brutalen Sinn eine Art Geistespolizei in Sachen Verwaltung von theoretischen Traditionen, dass man jetzt wirklich, das Eck kaum zu steigern geht. Also er bespricht Adorno und sagt, Adorno habe gesagt, es gäbe Widersprüche in der Realität und die Widersprüche in der Realität müsse man aufgreifen und das sei ihre Kritik. Dagegen sagt Schnädelbach. Zunächst übrigens gar nicht falsch. Kritik ist doch Einspruch gegen die Realität und nicht ein Moment in der Realität gegen ein anderes. Dann fällt ihm noch ein, es gibt ja Gesellschaftsformen, die lehnen wir radikal ab. Da hat er natürlich nicht die Demokratie gemeint, sondern Faschismus war das Beispiel. Die lehnen wir radikal ab, die können doch nicht immanent kritisiert werden. Also Kritik kann doch nicht immanent sein müssen. Soweit das theoretische Argument. Und am theoretischen Argument möchte ich eines festhalten. Er hat nicht Unrecht, wenn er sagt, Kritik ist doch Einspruch. Jetzt will ich zwei Sachen erklären. Erstens, wo denn der Reiz vom Adorno steckt, dass Kritik partout immanent sein müsse und sich auf Widersprüche in der Realität berufen müsse, wo der Reiz davon ist, und zweitens, was den Schnädelbach dran stört. Das Argument, die Realität ist doch selber ein Widerspruch, ist eines, wo man sich tatsächlich das bloß Partikulare dessen, ich bin da dagegen, erspart. Es ist eine Form des Arguments, welches jeder, der sich im politischen Argumentieren auskennt, sehr gut von der Seite der DKP kennt. Klar, von der Seite der Frankfurter Schule, aber mal radikaler noch, auch von der Seite der Gewerkschaft. Von der Seite der Gewerkschaft kennt man das Argument zum Beispiel in der Form, die Arbeiter brauchen Lohnerhöhung, weil die Politik der Unternehmer, die Löhne zu drücken, letztlich ihnen die Nachfrage abgräbt, also ein Widerspruch in der Realität, den Unternehmern die Nachfrage abgräbt und also nicht wegen des Interesses der Arbeiter, dass sie lieber mehr Geld zum Ausgeben haben möchten, sondern wegen des Funktionieren des Ganzen es nötig ist, die Löhne zu steigern. Man merkt, man hat einen Vorteil gewonnen im Argument, nämlich man braucht nicht sagen, ich will das, sondern man kann gewissermaßen aus einem theoretischen Sorgerecht um die Gesellschaft heraus seinen Anspruch anmelden. Es ist ja nicht wegen den Arbeitern und ihren Löhnen, es ist ja wegen der Nachfrage und der Konjunktur, dass wir Löhne fordern. Der Vorteil der Berufung auf existierende Ziele, welche angeblich im Argen liegen, wo die Gewerkschaft jetzt darauf hinweist, weil das Ziel im Argen liegt, müssen wir darauf hinweisen, weil die Realität sich selber das Wasser abgräbt, müssen wir uns, ja wofür? Letzten Endes für den Kapitalismus, die Gesellschaft, den Staat, die Konjunktur, den deutschen Export und so weiter stark machen. Der Nachteil, den man sich damit eingekauft hat, man hat sich auf den Standpunkt, sag ich mal, den Standpunkt der anderen Seite oder von mir aus auf einen ideellen Standpunkt des Ganzen gestellt. Und dann kriegt man von Staat und Unternehmerschaft gesagt, ja, wenn du auf dem Standpunkt des Ganzen stehst, dann bedenke, die Konjunktur läuft immer noch am besten mit niedrigen Löhnen. Der Vorteil, den die DKP zum Beispiel aus dem Argument gewinnt, oder noch deutlicher machen es halt die Frankfurter Schule mit dem Argument zum Beispiel, die bürgerliche Gesellschaft ist ein Widerspruch, weil sie die reale Gleichheit, die sie in ihrer Revolution versprochen hat, nicht einhalten kann. Der Tausch ist ein Widerspruch, weil er das Versprechen des Gleich gegen Gleich dann am Schluss gar nicht einhält und dann wird Ungleich gegen Ungleich getauscht. Da erinnert sich der Adorno an den Marx und an den Mehrwert. Es ist eine untertänige Tour, seine Kritik in der Form anzumelden, dass man sagt, es ist ja nicht meine Idee, mein Wille, mein Zweck, sondern es ist der Zug der Zeit selber. Es ist eine Forderung der Realität, dass ich jetzt gegen etwas einzuwenden habe. Das Untertänige, das sich anschließen ans Allgemeine, dass man eine Sorge ums fürs Allgemeine vorträgt, wenn man etwas zu meckern hat, das ist der Reiz dieses Arguments, das ist der Grund, warum es gewählt wird, warum die DKP sagt, es gibt doch gute nationale Interessen, wir müssen uns für die nationalen Interessen Deutschlands einsetzen und das verlangt, naja, dann kommt das DKP-Programm, mehr Mitbestimmung und so weiter. Es ist eine untertänige Tour, es ist eine Tour, die nicht, wo der Kritiker sich nicht dazu aufwirft zu sagen, nach dem berühmten Spaß, homo mensura, der Mensch ist das Maß der Dinge, ja wenn die Welt nicht in Ordnung ist und sie mir nicht passt, dann sage ich das und tue das Nötige dazu. Das heißt, das Untertänige, es ist im Namen der Gesellschaft und ihres Fortschritts, des Staats, der Wirtschaft und ihres Wohlergehens, dass ich meine Stimme erhebe und jetzt, wie sie dann auch sagen, einmal nicht mehr schweigen kann. Wollen täten sie es offenbar dauern. Das Untertänige der Kritik, das Untaugliche der Kritik, ist das, was ich als Einwand gegen diese Tour Adornos vorzutragen hätte. Professor Schnädelbach merkt jetzt diesen Adorno-Gedanken, der, wie gesagt, von der DKP beliebt ist, bei der DKP auch beliebt ist, und stört sich an genau dem Gegenteil dran. Er sagt, wenn jemand eine Kritik, die doch subjektiver Einspruch ist, zu begründen beansprucht, wenn jemand objektive Gründe dafür zu nennen beansprucht, dann ist das saugefährlich. Der Mensch sieht sich zur Gewalt berechtigt, ist ein elitärer Bursche, der meint, er wüsste es und die anderen nicht. Das ist einer, der eine neue Herrschaft errichten will. Professor Schnädelbach stört sich an der Begründungsform der Kritik. Ich habe gerade gesagt, ziemlich mies begründet, wenn man ausgerechnet einen Einspruch mit der Sorge für das Ganze vorträgt. Einen Einspruch gegen das Ganze und seine Bestandteile aus einer Sorge dafür drechseln will. Schnädelbach, genau umgekehrt. Er sagt nicht, na komm, das ist doch keine Begründung für eine Kritik, sondern er sagt, Kritik ist doch subjektiver Einspruch, sie begründen zu wollen. Ist die Ableitung der Berechtigung zur Gewalt, ist die Ableitung des Anfangs von Herrschaft unser Zug. Ist Elite, ist wir sind die, die Weisheit mit Löffeln gefressen haben und sind also im, wie sagt man da, haben das gute Recht, diejenigen, die das nicht wissen, auf den Kopf hauen zu dürfen. Wie verhält sich es tatsächlich bloß zur Auflösung von dieser Frage? Wie verhält sich es tatsächlich? Es stimmt, Kritik ist subjektiver Einspruch. Nur begründet ist sie deswegen schon. So ist auch wieder nicht. Kritik besteht darin, dass man sich erst den Begriff der Sache erarbeitet, mit der man es zu tun hat. Wir haben gestern darüber geredet am Thema SDI, Weltraumwaffen. Was sind sie? Was sind die Zwecke, die damit verbunden sind? Und wenn man das weiß, wenn das raus ist, dann ist die Frage, ist das jetzt nützlich für mich oder nicht, theoretisch gesehen keine Frage mehr. Das ist erledigt, wenn ich weiß, was die Sache ist. Dann allerdings ist der Übergang zu, na dann bin ich aber dagegen. Der ist einerseits notwendig und logisch, andererseits ist es natürlich dann nicht mehr als, ich habe jetzt was dagegen. Und außerdem, ich habe auch noch einen Grund dafür, warum so noch mancher andere auch was dagegen haben könnte. Die Behauptung, die Bundesrepublik muss sich vor SDI warnen, die NATO fährt schlechter, wenn sie Weltraumwaffen macht, na die Behauptung möchte ich nicht gleich vertreten. Immanent, in dem Sinn, wird man das kaum kritisieren können. Also ist klar, worauf ich raus will. Schnädelbach hat mit dem Trick, das ist subjektiver Einspruch, die Form der Begründetheit von Kritik abgelehnt und gesagt, kritisieren dürfen wir schon, klarer Fall. Aber, muss jeder dazu sagen, bloß ich, bloß gemeint. Wenn einer meint, er könnte Kritik aus dem Zustand der Objektivität begründen, dann ist er letztlich Terrorist. Und vor diesen Terroristen, die die Wahrheit von ihren Auffassungen behaupten und für sie argumentieren, vor diesen Terroristen warnt Professor Schnädelbach mit schier jedem Satz seiner Vorlesung die Zuhörer. Sein Hauptgedanke ist, muss man, ist es möglich, ein Mensch zu sein, der nicht des unkritischen Dafürseins geziehen werden kann? Und kann man trotzdem Marx und Dialektik ablehnen? Die Antwort, man muss sogar. Umgekehrt, was Dialektik sein kann, sag ich, aber das hat nichts damit zu tun, dass objektive Einsichten, begründbare Meinungen letzten Endes feststehende Erklärungen möglich sind. Dialektik, wenn überhaupt, ganz was anderes. Und diese Sorge des Sortierens ist es, welche seine Vorlesung treibt. So, wollte ich jetzt bloß, es sollte ein bisschen Kommentar zur Vorlesung sein, an einen oder einen oder zwei Punkte, nämlich die Sache mit, ist denn Widerspruch in der Wissenschaft erlaubt oder nicht, und an das, was er jetzt heute wieder gesagt hat, ja, die Cobula im Urteil, das ist in prädikativen Sätzen, das ist doch gar nicht als Identität gemeint, verstehe jetzt kein Mensch, macht aber nichts, kommt gleich, Diese beiden Punkte möchte ich auch noch im Folgenden ansprechen. Bisher wollte ich bloß sagen, was den treibt, wie er denkt, wie er argumentiert, gegen was er mit was Einwände erhebt und als was er sich damit darstellt. Als einen Menschen, der wirklich einen einzigen Gedanken hat, und ich sage gleich, das ist meine Behauptung, das ist akademische Philosophie. Das ist die an den Universitäten etablierte, betriebene, bezahlte, vom Staat ausgehaltene Philosophie. Die geistige Aufsicht auf die Ideologien. Und die hat heutzutage richtig zwei Seiten. Die eine Seite heißt, nach dem Absoluten musst du schon fragen. Nach dem Absoluten musst du schon fragen dürfen. Also nach dem lieben Gott zum Beispiel. Oder dem Sinn im Leben. Oder woher komme ich, wohin gehe ich und so zu. Musst du unbedingt fragen. Also philosophische Fragen unbedingt. Aber nie glauben, dass sie beweisbar, eindeutig beantwortbar, also mit objektiven Resultaten abschließbar sind. Wenn einer sagt, die Fragen soll man nicht stellen, sagt ein moderner Philosoph, das ist Terror, ich stelle sie gerade, du beraubst mich meiner Freiheit. Dabei hat der Kritiker bloß gesagt, die taugt nichts, die Frage, lass sie lieber. War eine Empfehlung, wird sofort als Freiheitsberaubung aufgefasst. Die Umkehrung, wenn dann einer sagt, also gut, dann frage ich nach dem Absoluten oder nach dem Objektiven. Was ist da denn nun der Staat? Was ist denn nun das Kapital? Da sagt der Philosoph, Vorsicht, du sollst nach dem Absoluten fragen. Dass es darauf gültige und haltbare Antworten gibt. Bloß nicht, wer das meint, ist wieder Terrorist. Und die beiden Warnungen sind es im Grunde, von denen die moderne Philosophie lebt, Professor Schnädelbachs Vorlesung so richtig unmittelbar. Jetzt möchte ich zu dem zweiten Punkt übergehen, nämlich die moderne Wissenschaftstheorie, deren sich Schnädelbach jetzt heute wieder sehr mit der formalen Logik schwer bedient hat. Moderne Wissenschaftstheorie zeichnet ein Bild von Wissenschaft. Mit ihren Definitionen, was das Wort sei, woraus die Theorie besteht, aus Sätzen und was ein Schluss sei, nämlich eine formale Kombination von Sätzen, die man rückwärts wieder auflösen kann. Also etwa, Wissenschaft soll ein Modell der Welt bilden, würde ein moderner Wissenschaftstheoretiker sagen, soll ein Modell der Welt bilden, dazu benutzen wir Wörter, die sind Symbole für Teile der Welt, also ein Wort ist so etwas wie, dass im Text auf dem Papier eine Leerstelle steht, in die eigentlich jetzt die Sache hineingestellt werden müsste, aber weil das nicht geht, kommt ein Buchstabe dafür hin. A. Oder Rose, aber Rose ist auch nichts anderes wie ein Name für die Leerstelle, dass jetzt das Ding aus der Realität eigentlich hinein müsste. Also, dazu, um dieses Modell zu bilden, benutzen wir Wörter, die sind Symbole für die Teile der Welt. Die müssen wir exakt definieren, damit wir sie wieder hinterher finden, damit wir uns nicht vertun, damit wir nicht hinterher ein Symbol haben und dann wissen wir nicht, was das drum gewesen ist, in der Welt draußen, also exakte Definition. Und damit aus einem Wort auch etwas wird, müssen wir einen Satz machen. Die Sätze, die tun dann Relationen zwischen den Wörtern behaupten, dann müssen wir wieder in die Realität schauen, ob es die auch gibt. Und eine Theorie, die ist das, dass dann viele solche Sätze in einer Ansammlung zusammengefasst sind. Das Ganze nennt man empirisches Wissen. Und ein anderes gibt es im Prinzip eigentlich sowieso nicht. Daneben anerkennt die moderne Theorie nur noch eins, normatives Wissen, bloß da ist Wissen ein Widerspruch dagegen. Das heißt halt Regelwerk, welches man verabredet hat. Und wenn man es verabredet hat, hält man sich sinnigerweise dran. Das ist wie beim Schach. So ungefähr definiert die moderne Wissenschaft das, was Wissenschaft zu sein hätte. Wörter, Sätze, Ansammlungen von Sätzen. Was unmittelbar auffällt und was jeder weiß und was jeder, der sich ein bisschen auskennt, auch schon aus dem Namen kennt, empirische Wissenschaft Da ist ausgerechnet das rausgehauen, was Wissenschaft ausmacht. Nämlich Notwendigkeit. Da ist dann hinterher, ich kenne eine Rose, die ist rot. Und nicht nur das. Das kann man abzählen. Wie viele Rosen sind rot? Wie viele Rosen haben andere Farben? Man darf dann, da ist die moderne Wissenschaftstheorie nicht kleinlich, man darf dann Induktionen machen. Angenommen, ich habe schon 1000 rote Rosen gesehen und nie andere, kann ich ja mal die Hypothese bilden, vielleicht sind alle Rosen rot. Muss mir aber klar machen, zu bedeuten hat es nichts. Wenn die erste gelbe auftritt, ist die Theorie weg. Das ist das Bild von Wissenschaft und Theorie, welches heute gezeichnet wird. Klar soll das Ganze gut sein für Prognosen. Nur, wie man aus dem Zufall, dass man 100 rote Rosen gesehen hat, darauf schließen will, dass die 101. rot sein soll, ist mir völlig schleierhaft. Aber nicht nur mir, es ist auch denen schleierhaft. Deswegen sagen sie ja, na, schließen kann man darauf nicht, aber vermuten kann man es doch mal. Ihre Aufklärung, die Weisheit der modernen Wissenschaftstheorie besteht darin, dass sie gewissermaßen falsche Erwartungen bremst. Nein, mehr als vermuten, Freunde, ist andererseits auch wieder nicht drin. Jeder, der mehr als vermuten will, fällt unter unseren vorhin besprochenen Terrorismusverdacht. Der will nämlich Wahrheit, die gleich das Schimpfwort absolut auch noch beigesellt kriegt. Absolute Wahrheit. Und das weiß ja jeder. Das ist ein schöner Spaß, dass das in der modernen Debatte bei Wahrheit wird immer gleich absolut als Dreingabe gegeben. Absolute Wahrheit will der noch, das soll was sein. Absolute Wahrheit muss ja schlecht sein. Fertig, aus, zu. Also das Bild der modernen Wissenschaft in Sachen das, was Wissenschaft sei, heißt, Wissenschaft ist noch mehr zurückgenommen als das, was die Erfahrung schon bietet. Die Erfahrung bietet nämlich schon Allgemeines. Ein Mensch, von dem man sagt, er ist ein erfahrener Mann oder ein erfahrener Seefahrer zum Beispiel, der kennt seine Ruten, der weiß, wo die Winde wie liegen und so zu. Der kennt also Allgemeines. Vielleicht erklärt er es nicht. Vielleicht sagt er nicht, warum das, was er als Allgemeines weiß, so außerordentlich, unvermeidlich, kein Zufall, sondern Notwendigkeit ist. Vielleicht kann er das nicht sagen, aber Allgemeinheit, dass das eben kein Zufall ist, sondern immer so ist, das weiß ein Mensch, der Erfahrungen hat. Die Wissenschaftstheorie, die moderne, will behaupten, Wissenschaft wäre nicht mehr als die Erfahrung, nämlich die Erklärung, die Notwendigkeit, warum so ist. Die moderne Wissenschaftstheorie sagt, es wäre weniger. Die Allgemeinheit der Erfahrung wird selber als Problem entdeckt. Was man kann, ist hinklopfen, einen Namen geben, der dann natürlich mit der Sache nichts zu tun hat. Das ist auch eine der schönsten Aufklärungen, also die Kommilitonen, die Philosophie studieren hier. Die schönsten Aufklärungen, Wissenschaftstheorie-Seminare gehen zum Beispiel so. Die Namen haben immer nichts mit den Sachen zu tun, das muss immer gesagt werden. Wird also gesagt, einer Kapital ist. Das sagt er in der wissenschaftstheoretischen Debatte ganz schnell. Ist doch bloß ein Name, du könntest doch auch Schniedelwutz dazu sagen. Jetzt ist natürlich der Trick, die Wahrheit. Freilich könnte er auch Schniedelwutz dazu sagen, aber dann müsste er halt sagen, Schniedelwutz ist und dann muss hinterher doch dasselbe kommen. Dass das Wort gleichgültig gegen den Inhalt, also die Wortgestalt gleichgültig gegen den Inhalt ist ein billiger Beweis. Das beweist einfach der Umstand, dass es viele Sprachen gibt. Klar, die Engländer sagen anders dazu. Aber die blöde Aufklärung immer dann zu machen, wenn einer jetzt sagen will, was das ist, die ist ein Verbrechen. Weil da will man nämlich dann reinschmuggeln, das was es ist, wäre auch eine Definitionsfrage. Und das ist es nun wahrhaftig nicht. Was das Kapital ist, das zählt nicht mehr zum Definieren. Ob das Kapital Kapital oder Capital heißt, das mag sein, dass da Freiheit herrscht. Aber nicht, was hinterher kommt. Und das wird laufend verwechselt und wird immer zu der Hebel benutzt, dass die Wortgestalt gleichgültig ist, um zu sagen, die Definition wäre eine beliebige Angelegenheit. Bei Hegel sieht die Sache ganz anders aus und ich will sagen, und ich will es auch heute mal extra so machen, extrem einfach. Beim Hegel ist es an und für sich ganz simpel. Der Hegel sagt, Wissenschaft hat nur eine Aufgabe. Und die besteht darin, dass man sich, dass der Wissenschaftler sich den notwendigen Gehalt seiner Vorstellungen bewusst macht. Dass er sich den notwendigen Gehalt dessen, wovon er, wenn er zum Beispiel die deutsche Sprache gelernt hat, längst Kenntnis hat, dass er sich den notwendigen Gehalt dessen, wovon er Kenntnis hat, klar macht. Das ist die ganze Aufgabe der Wissenschaft. Nicht mehr, nicht weniger. Da gibt es ein Wort dafür, man muss sich einen Begriff bilden oder einen Begriff machen. Das ist der Sinn von den Redeweisen, das ist begriffslos. Der hat nicht den notwendigen Inhalt der Sache getroffen, wenn er begriffslos daherquatscht. Der hat einen Begriff von der Musik, sagt man. Das ist dann einer, der weiß, worum es da geht, worauf es da ankommt, was da wesentlich und unwesentlich ist. Insofern ist die Sprache, die Bildungssprache, durchaus fähig, sowas auszudrücken und es ist auch nicht unbekannt in ihr. Nur, ich möchte darauf hinweisen, es ist der reine Gegensatz zu Wissenschaft ist Hinglotzen, ein Symbol fürs Geglotzte, erfinden und dann abzählen und Häufigkeiten feststellen und Prognosen wagen, von denen man gleich sagt, sie sind natürlich große Wagnisse. Also es ist Folgendes, einen Begriff, sich einen Begriff machen. Das ist sowas wie, jeder kennt das Wort Kapital. Aber was es ist, kann nicht jeder sagen. Jeder weiß, Feminismus gibt's. Aber was ist der Begriff des Feminismus? Was macht ihn wesentlich aus? Was ist die allgemeine Natur dieses Treibens, dieser Einstellung, dieser Praxis? Was ist die allgemeine Natur derselben, aus der sich alle besonderen Betätigungen, alle Einstellungen, alle Ereignisse dann als begründet ergeben? Das ist diese Suche nach dem Begriff. Mehr als klar zu kriegen, was der Begriff der Sachen ist, die man kennt, hat die Wissenschaft als Auftrag überhaupt nicht. Nochmal ein Anschluss an das von gestern und vom Anfang heute. Wer das weiß, was die Sachen sind, hat hinterher kein Problem mit der Bewertung und Beurteilung und mit der Frage, wie er dazu steht. Den Spaß habe ich in einem Philosophietisch in hier schon gemacht. Es gibt es nicht, die Frage, die die Wissenschaftstheorie und die Philosophie aufwirft, aber es bewerten ist doch ein extra Problem. Stimmt nicht, ist eine Lüge. Wer weiß oder wer die Sachbehauptung teilt, dass Kapitalismus Ausbeutung ist, der sagt hinterher nicht, okay, ist Ausbeutung, aber es fragt sich sehr, wie es zu bewerten ist. Den gibt es nicht, der das sagt. Wenn einer sagt, Kriege werden um imperialistischer Ziele willen gemacht und die Bevölkerung ist dabei immer nur das Kanonenfutter und hat noch nicht mal von einem gewonnenen Krieg was zu versprechen, dann wird jeder vernünftige Mensch sagen, Mann, hast du recht oder hast du Unrecht? Niemand wird sagen, jawohl, du hast recht, aber ich bewerte das positiv. Das kommt nicht vor, das gibt es nicht. Und deswegen, wie gesagt, den notwendigen und wesentlichen Inhalt der Dinge wissen, das ist die einzige Aufgabe der Wissenschaft. Ein Begriff von Wissenschaft, ja, der Begriff der Dinge wissen, ein Begriff von Wissenschaft, der als solcher in der modernen Wissenschaftstheorie hundertprozentig verloren gegangen ist. Es ist also auch gar nicht so, dass die Wissenschaft die Aufgabe hätte, immer zu Kausalbeziehungen herzustellen. Eins kommt vom anderen und das andere vom dritten und das dritte vom vierten und so bis Adam und Eva. Stimmt gar nicht. Ist auch so eine Meinung. Wissenschaft, die muss Kausalverbindungen herstellen, sodass wir dann in einem einzigen, riesigen Eisenbahnnetz von Kausalverbindungen uns befinden hinterher. Ist nicht die Aufgabe. Nur erläutern, was die Dinge sind oder was die Verhältnisse für einen Inhalt haben, die gekannt werden. Nur das. Jetzt geht's weiter. Wie geht das? Da hat der Hegel als erstes erläutert, ach, das ist schade jetzt, weil bei dem Zitatezettel ist das erste Zitat, was links oben beginnt, also noch über Römisch 3 ist, ja, das lese ich jetzt mal vor. Und zwar, das lese ich ganz vor, sodass wir unglücklicherweise nur teilweise, ja, das für euch mitlesbar ist. Man kann es auch so sagen, und der Hegel sagt richtig, man kann es auch so sagen. Was die Wissenschaft zu leisten hat, ist die Notwendigkeit der gewussten Eigenschaften darzustellen. Das erläutert er jetzt und das erläutert er in einem ziemlich gut verstehbaren Passus. Was ja nicht immer und nicht von jedem seiner Passus, wie der Gebildete sagt, zu behaupten wäre. Der Begriff der Notwendigkeit, sagt er, ist sehr schwer. Und zwar, weil sie die Notwendigkeit der Begriff selber ist. Ich habe jetzt gerade davon geredet, sich einen Begriff machen. Der Hegel erläutert jetzt, was das ist, der Begriff. Begriff der Notwendigkeit ist sehr schwer, und zwar, weil sie der Begriff selber ist. Wenn von etwas gesagt wird, es sei notwendig, so fragen wir zunächst nach dem Warum. Was Notwendiges soll sich somit als ein Gesetztes, als ein Vermitteltes erweisen. Ich lese nicht ganz vor, ich mache Schritt für Schritt. Wenn was notwendig ist, dann fragen wir zunächst warum. Ganz einfach, kennt jeder, jawohl. Notwendig, aha, warum ist es so? Du fragst, warum es so ist, das heißt, du möchtest etwas anderes wissen, aus dem sich das ergibt. Du möchtest wissen, sagen wir mal sowas wie, wo das herkommt. Warum ist es so? Nach was fragt man jetzt da, wenn man warum fragt? Man kann sagen, man fragt nach dem Grund. Aber was ist der Grund? Der Grund ist dieses, dass eine Sache, ihr Bestehen, ihr Eigenart, ihr Auftreten, beschlossen hat in einer anderen. Immerzu, wenn wir jetzt sagen, am 8. Mai feiern sie die Kapitulation, jetzt will ich, und zwar mal Behauptung, sie feiern sie in einer Weise, dass sie sich unter die Sieger schleichen, und sagen, sie wären eigentlich die Mitsieger, aber der Krieg wäre noch nicht ganz fertig. Es gäbe noch einen falschen Sieger. Es wird gefeiert werden, die Behauptung verteidigt und so weiter. Wenn ich das sage, dann fragt man, warum? Und was muss ich jetzt bringen? Jetzt muss ich was bringen, wo ich meine Behauptung her habe. Warum? Ja, ich sage, das wird dadurch bewiesen, zum Beispiel, dass der Reagan in Bitburg SS-Gräber segnet. Da sagt der Chef von der Verbündeten, Ex-Feind-Nation, dass die Soldaten, und sogar die, die man heute noch für ungerechte und unreguläre Soldaten hält, dass die, wie man früher gesagt hat, die Mörder von früher im Grunde am tragischen Irrtum zum Opfer gefallen sind und eigentlich Verbündete sind. So beweise ich das. Also ich sage ein Warum für meine Behauptung. Damit tue ich die Behauptung als eine nicht, die setze ich jetzt in die Welt, da steht sie, sondern als eine abgeleitete, als eine hergeführte darstellen. Also ich sage, die Behauptung, Reagan, die feiern sich als Sieger und nicht als Verlierer, die Behauptung ist eine vermittelte, ich vermittle sie. Ich behaupte sie nicht einfach, sondern ich führe sie, ich leite sie ab oder führe sie woanders her. Also, wenn wir das Notwendige, wenn gesagt wird, es sei notwendig, so fragen wir zunächst nach dem Warum. Das Notwendige soll sich somit als ein Gesetztes, als ein Vermitteltes erweisen. Bleiben wir indes bei der bloßen Vermittlung stehen, so haben wir noch nicht dasjenige, was unter der Notwendigkeit verstanden wird. Das bloß Vermittelte ist das, was es ist, nicht durch sich selbst, sondern durch ein anderes. Und damit ist dasselbe auch bloß ein zufälliges. Erklär wieder jetzt was, ist keine große Schwierigkeit. Wenn wir also bei der Erklärung, bei der Bildung unseres Begriffs, einen Inhalt, von dem die Rede war, auf was anders zurückführen, dann haben wir seine Notwendigkeit beweisen wollen. Jetzt haben wir aber blöderweise, sind wir dann bei was anderem gelandet und nicht mehr bei der alten Geschichte. Von was anderem ist jetzt auf einmal die Rede. Nicht mehr von dem, was ich begründen wollte, oder anders ausgedrückt, ich habe jetzt behauptet, das, wovon ich rede, hat seinen Grund, seine Eigenart in was anderem. Also habe ich, und das sagt der Hegel jetzt weiter, also habe ich gar nicht das als notwendig dargestellt, sondern ich habe es als relativ zufällig, nämlich je nachdem, wie es mit dem anderen steht, behauptet. Das andere mag eintreten oder nicht, und davon hängt ab, ob das, was ich als notwendig darstellen wollte, eintritt oder nicht. Also ist es gar nicht als notwendig bewiesen. Es ist zurückgeführt worden auf was anderes, damit bin ich halt bei was anderem gelandet. Von dem Notwendigen dagegen verlangen wir, dass es das, was es ist, durch sich selbst sei und somit vermittelt zwar, doch zugleich die Vermittlung als aufgehoben in sich enthalte. Wir sagen demgemäß vom Notwendigen, es ist, und so gilt uns dasselbe als einfache Beziehung auf sich, in welchem das Bedingtsein durch anderes hinwegfällt. Der Prozess der Notwendigkeit beginnt mit der Existenz zerstreuter Umstände, die einander nichts anzugehen und keinen Zusammenhang in sich zu haben scheinen. Diese Umstände sind eine unmittelbare Wirklichkeit, welche in sich zusammenfällt, und aus der Negation geht die neue Wirklichkeit, jetzt sind wir an dem Text, den er hat, hervor. Wir haben hier einen Inhalt, welcher der Form nach in sich gedoppelt ist, einmal als Inhalt der Sache, um die es sich handelt, und zweitens als Inhalt der zerstreuten Umstände, die als ein positives erscheinen und sich zunächst so geltend machen. Dieser Inhalt als ein nichtiges in sich wird demgemäß in sein negatives verkehrt und wird so Inhalt der Sache. Die unmittelbaren Umstände gehen als Bedingungen zugrunde, werden aber auch zugleich als Inhalt der Sache erhalten. Nochmal zurück zu der Schwierigkeit. Wenn ich die Notwendigkeit von etwas wissen will, dann frage ich warum. Dann will ich das, wovon ich rede, als in etwas anderem bestimmt sehen, erkennen. Damit habe ich jetzt aber das, wovon ich rede, als abhängig von was anderem dargestellt und gar nicht als für sich notwendig. Ich mache ein Beispiel. Warum gibt es Arbeitslose? Ich glaube, das habe ich im November auch schon gemacht. Warum gibt es Arbeitslose? Jetzt, wenn ich sage, es gibt Arbeitslose, weil die Konjunktur so schlecht ist. Wurscht, ob der Satz stimmt oder nicht. Jedenfalls, ich habe die Arbeitslosigkeit auf was anderes zurückgeführt. Die Konjunktur. Wenn die Konjunktur gut wäre, wären keine Arbeitslosen da. Ich habe also jetzt, sagen wir mal, den absoluten Grund der Arbeitslosigkeit, den, warum sie notwendig ist, habe ich damit gerade nicht gesagt. Denn damit habe ich ja gesagt, sie gibt's falls. Wenn ich jetzt die Notwendigkeit einer Sache wissen will, dann kommt die Schwierigkeit auf. Und das ist jetzt das, was immer mit Dialektik und mit den Schwierigkeiten der Dialektik bezeichnet wird. Dann kommt die Schwierigkeit auf, dass die Sache einerseits die Begründete sein soll und muss, und dass die Sache andererseits zugleich selber die Begründende sein muss. Begründigst durch was anderes, dann habe ich immer dieses relative Darstellen. Eins hängt vom anderen ab und das andere vom dritten, und insofern ist alles miteinander total zufällig. Zufällig würde richtiger auch heißen, also ist sein eigener Inhalt noch gar nicht bestimmt. Arbeitslosigkeit müsste jetzt also als begründete Test daherkommen, aber zugleich, um zu wissen, was sie ist, was sie ausmacht, muss sie doch das sein, was ihre Eigenschaften begründet. Und das ist der ganze Trick von dem, was bei Hegel Begriff heißt. Begriff ist einerseits die ganze Sache. Das ist das Kapital. Was in die drei Bände steht, das ist das Kapital. Andererseits ist der Begriff des Kapitals natürlich von seinen eigenen, von einer eigenen Vielfalt, von der Mannigfaltigkeit. Jetzt ist der Begriff, jetzt ist das, was das Kapital ist, existiert jetzt doppelt. Einmal als Begriff, der sich selbst verwertende Wert, und das andere Mal als das, was das ist, der sich selbst verwertende Wert. Drei Bände, der ganze Umfang von dem, was dazu nötig ist, damit der Wert sich selbst verwertet, was da für Verhältnisse auftreten, was da für Kriterien des Erfolgs, des Misserfolgs, Aufgaben und so weiter, was da alles rein kann. Der Begriff des Kapitals, und das ist der Witz daran, ist einerseits die ganze Sache kapiert und andererseits doch gegenüber seiner eigenen Vielfalt, den mannigfaltigen Eigenschaften und Verhältnissen, die dabei auftreten, das Einfache und Einheitsstiftende. Und das ist das, was der Hegel in der zweiten Hälfte von diesem Absatz gesagt hat. Der Prozess der Notwendigkeit beginnt mit der Existenz zerstreuter Umstände. Die gibt es. Die Erkenntnis, sagen wir mal der Ökonomie, führt jetzt die zerstreuten Umstände und Eigenschaften auf ein sie wesentlich treibendes, begründendes Prinzip zurück. Dieses Prinzip ist jetzt aber nicht eine andere Sache, sondern das ist eben das Prinzip dieser vielfältigen Eigenschaften und Umstände und Verhältnisse. Wäre es eine andere Sache, dann hört man wieder den Fehler von der Erklärung vorher. Der Kapitalismus, warum gibt es den? Oder warum gibt es Kredit? Na, Argument, weil zum Beispiel der früher mal eingeführt worden ist. Kein besonders gutes Argument für die Notwendigkeit, also für den Zweck und den Grund des Kredits. Aber ein Zurückführen auf was anderes, ein Ereignis, ein anderes Ereignis, ist es wohl. Wenn ich jetzt den Begriff des Kredits sagen will, dann führe ich den Kredit nicht auf etwas anderes zurück, sondern auf sein eigenes Prinzip. Und aus dem eigenen Prinzip wird dann wieder abgeleitet. Da muss ich dann mit Notwendigkeit ergeben, warum die Wirklichkeit dieses Prinzips gerade so ausschaut, wie sie tut. Wissenschaft hat nur diese Aufgabe, erst die zerstreuten Umstände auf ein wesentliches Prinzip zurückzuführen und dann dieses wesentliche Prinzip als den Kern, die Wahrheit, die treibende Kraft all der Umstände darzustellen, die sich dann mit Notwendigkeit aus dem Prinzip ergeben. Das und nur das ist Wissenschaft. Das ist das, was also in dem Abschnitt beim Hegel der Begriff drinnen zu finden wäre. Der Begriff ist sowohl die einfache Einheit all der vielfältigen Dinge, wie der Grund für die Vielfalt und der notwendige Zusammenhang zwischen der Vielfalt und ihrer einfachen Einheit. Also dem, dass es dann doch bloß eins und eben genau dieses Ding ist. Nächster Schritt, wie wird der Begriff denn nun bestimmt? Und das ist die Theorie des Urteils, von der Professor Schnädelbach gesagt hat, dass er sie nicht verstünde. Das ist so, für einen Menschen, ihr seht, ich nehme das Kapital, ich könnte immer auch Staat oder Feminismus oder Protestantismus oder Feuerwehrwesen oder irgend sowas sagen, ist gleichgültig. Wir reden ja in dem Zusammenhang jetzt heute mal wieder ausnahmsweise nicht über Gegenstände, sondern über die Weise, wie das Denken sie behandelt. Wenn ich jetzt sage, das Kapital, dann ist das Ding vor der Theorie bestenfalls für die Leute, zu denen ich spreche, ein bekanntes Wort. Kein Begriff. Bestenfalls ein bekanntes Wort, möglichenfalls übrigens ein unbekanntes Wort. Auch das würde nicht weiter stören. Ich sage, das Kapital, und dann fällt jedem sofort ein, jetzt muss das sagen, was es mit ihm auf sich hat. Wissenschaft geht jetzt so, dass dieses unbekannte Wort, oder das bekannte Wort, aber mit nicht genau bestimmtem Inhalt, dass das die Bestimmung seines Inhalts erfährt. Also müssen Urteile gefällt werden. Der Inhalt von dem, was ich meine, wenn ich Kapital sage, muss von ihm unterschieden werden. Muss von ihm, soll es heißen, von dem Namen unterschieden werden. Dann muss ich sagen, das Kapital ist ein gesellschaftliches Produktionsverhältnis. Das Geld, welches Kapitalisten besitzen. Merkt man, ist eine Tautologie, keine gute Bestimmung. Das kommt aber ja nicht drauf an. Ich muss jetzt was darüber sagen. Und da muss ich das Kapital, welches ich als einen wirklichen, existierenden und übrigens dadurch, dass ich einen Namen dafür habe, von anderen Dingen unterschiedenen Gegenstand behaupte, ohne dass ich noch genau weiß, worin er sich unterscheidet. Da muss ich jetzt im Unterschied zu seiner, zu der Behauptung, die ich jetzt da mache, er ist einer, er ist einfach, er ist er selber, muss ich jetzt ein Ist-Gleich machen und sagen, das Kapital ist. Und jetzt ist das Komische, jetzt muss ich was anderes hinten hinsetzen. Das Kapital ist irgendwas. Geld. Das Kapital ist Kredit. Das Kapital ist Fabrik. Oder irgendwas anders. Da haben wir das, wo der Schnädelbach, und übrigens, er ist da wirklich bloß, quasi auch bloß ein Name für die gesamte moderne Rezeption. Da sagt jetzt der Hegel was ganz kompliziert dazu, und das ist doch ein Widerspruch. Sagt der Hegel, im Urteil wird was Merkwürdiges gemacht. Da wird gesagt, die Sache sei die Identität, also die Zusammengehörigkeit, das Gleichsein von dem, was vorne und hinten im Urteil steht. Was steht nun vorne im Urteil? Vorne im Urteil steht das Kapital. Was ist das für uns vor der Theorie? Es ist bloß ein Name, der uns sagen will, wir reden von einem und demselben und nicht von anderen Gegenständen. Welcher es ist, soll ja erst gesagt werden, indem was hinter dem Ist gleichkommt. Das Kapital ist, heißt unser Satz. Also ist das Urteil, ist erst die Identität von der ersten Stellung, und das ist der Name, der nur Identität aussagt. Wir reden von einem und einem Einfachen. Identität, also das Urteil ist die Identität von der Sache, von der wir reden. Und der Bestimmung, von der wir reden, die aber etwas anderes sein muss, als der bloße Name für die einfache Identität. Also, das ist zum Beispiel die Erklärung für diese für die Ausdrucksweise. Und der Hegel sagt, ach Gott, mit Widerspruch haben Sie es so furchtbar. Klar, in der ganzen Denkerei tritt laufend Widerspruch auf, und er ist der Hebel, der Motor dessen, das bestimmt, weiter bestimmt, besser bestimmt wird. Das Kapital, also der leere Name führt, dass wir von einem Ding reden, von einem und demselben, ist gleich dasselbe wie, und jetzt kommt hinten eine Bestimmung, von mir aus eine Fabrik oder Geld, ist dasselbe wie etwas anderes. Na, da haben Sie Probleme. Eines kann nie es selber und was anders sein, sagen Sie. Was macht man gerade beim Urteil? Da sagt der Schnädelbach, und da über den Punkt will ich ein bisschen sprechen, sagt er an Schwindel, ja, da war ja nie gemeint, da war ja nie Identität gemeint, sondern da war ja nur Prädikation gemeint. War ja nie gemeint, dass das Kapital Geld sei, sondern war ja bloß gemeint, Kapital, ach, dem kann ich jetzt mal Geld zusprechen, mal, auch unter anderem. Ja, dann, wenn ich dem bloß Geld zusprechen haben wollen, wenn ich ihm nur Geld zusprechen wollte, dann kann man mir doch den Vorwurf nicht machen, Ich hätte die Identität von zwei Seiten behauptet, die gar nicht identisch sind. Jetzt will ich eine Geschichte erzählen, die eben gerade die Dialektik von diesem Zeug aufdecken soll. Wenn einer, vier Dramatis Personen, wenn einer eine andere Frau hat, eine neue, und ein zweiter erzählt es einem dritten, dann sagt er, der sowieso hat eine neue. Dann sagt der dritte, der vierte zum dritten, sagt er. Aber jetzt hören wir auf mit den Kompliziertheiten. Sagt er, ja, was ist denn für eine? Dann sagt er, naja, brünett. Ja, brünett, brünett, also eine Brünette ist es also, ja gut. Dann merkt er was. Es muss jetzt jedem was auffallen sein. Jeder vernünftige Mensch sagt, naja gut, aber sonst? Na, welche Auskunft, um wen sich da handelt oder um was für eine Person es sich da handelt? Da wollte man die Auskunft. Und dann hat man eine Bestimmung gekriegt. Der formale Logiker würde sagen, brünett, wahr oder falsch. Rennen wir hin, schauen wir es an, wissen wir es. Der Hegel will auf ganz was anderes hinweisen. Der sagt, die Rose ist rot. Gut, rot ist genau wie meine Geschichte. Ja, aber jetzt hast du mir doch nicht das erzählt, was ich wissen wollte. Sagt der Weiher, naja, sie ist Jura studiert sie. Weißt du was? Es wird was ganz anderes verlangt. Es wird verlangt, dass man, also da braucht man noch nicht mal ein Wissenschaftler, noch nicht mal ein Logiker sein. Wer das nicht kann, wer die Dialektik nicht spürt, in dem, dass wenn man einen Menschen charakterisieren will und dann sagt man irgendeine Eigenschaft, dass man da eine Identifikation vorgenommen hat, die eben deswegen, weil sie vom Inhalt nicht gedeckt ist, eine Unzufriedenheit produziert. Wer das nicht merkt, wie der Schnädelbach behauptet, das wäre ja gar nicht angestrebt gewesen, der hätte halt die Eigenschaft prädizieren wollen. Wer das nicht merkt, der wird nicht nur nicht als guter Wissenschaftler, der wird noch nicht mal als guter Erzähler durchgehen. Mit dem, was die behaupten in der Wissenschaftstheorie, was man alles nicht verlangen könnte, was alles normal wäre, mit dem kommst du nicht mal in der normalen Welt als geselliger Quatschkopf durch. Nein, da wird schon erwartet, dass man irgendwas Substanzielleres über die Person zu vermelden hat, als dass sie Jura studiert, dass sie brünett ist oder sonst irgendeine eben zufällige, gleichgültige Eigenschaft, die die Person als solche, also da will man was über Charakter, über Art wissen, nicht zu charakterisieren vermag. Jetzt sage ich eine Schwierigkeit, die das Urteil mit sich bringt. Also der Mann wird aufgefordert, na komm, jetzt sag doch mal, was sie eigentlich ist. Sagt er, sie ist sie selber. Und merkt er, jetzt hat das Urteil, hat jetzt das Bedürfnis erfüllt, welches drinsteckt. Identität, was hinterm ist gleich steht, ist jetzt wirklich dasselbe, wie was vorne steht. Damit aber hat das Urteil seine Aufgabe auch wieder verfehlt. Wenn ich einfach sage, das Kapital ist das Kapital, habe ich auch wieder keine Bestimmung geliefert. Was also das Denken verlangt, ist eben genau die Aufgabe, von der ich gerade geredet habe, diese komische, schwierige, widersprüchliche. Es soll die Identität von Identität und Nicht-Identität dartun. Es soll die Sache von sich selber, von dem Namen für sie unterscheiden, indem das, was die Sache ausmacht, hinterm Ist zu stehen kommt und was die Sache ist, davor steht. Das Denken soll das, was die Sache ausmacht, von dem, wie sie heißt, von der Bezeichnung für sie unterscheiden und es soll doch dasselbe sein. Deswegen, sagt der Hegel, das, was hier in dem Absatz steht, das Urteil wird gewöhnlich im subjektiven Sinn genommen, als eine Operation und Form. Genauso nehmen es die heutigen übrigens, mit dem, das ist eine Prädikation, die kann man halt machen oder lassen. Das Urteil wird gewöhnlich in subjektivem Sinn genommen als eine Operation und Form, die bloß im selbstbewussten Denken vorkommt. Dieser Unterschied ist aber im Logischen noch nicht vorhanden. Das Urteil ist ganz allgemein zu nehmen. Alle Dinge sind ein Urteil. Das heißt, sie sind Einzelne, welche eine Allgemeinheit oder innere Natur in sich sind, oder ein Allgemeines, das vereinzelt ist. Die Allgemeinheit und Einzelheit unterscheidet sich in ihnen, aber ist zugleich identisch. Das ist die Schwierigkeit an dem Zeug. Das Urteilen ist nicht als eine Tätigkeit zu nehmen, welche irgendwelchen Regeln folgt, aber mit der Sache nichts zu tun hat. Sondern wenn ich die Sachen über Prädikationen denke, meinetwegen, dann ist das, was ich da mache, auch als Bestimmung der Sachen zu nehmen. Wenn ich sage, die Rose ist rot, so blöd der Satz ist, dann ist dieses Rot nicht mein Hinzutun zu Rose, sondern dann muss die schon auch rot sein. Dann ist das also ihre Aufspaltung in, sie ist einerseits was Einzelnes, Existierendes, da kann man mit dem Finger drauf zeigen und sich dran reißen, und andererseits was Allgemeines, nämlich Teilhaber von allgemeinen Qualitäten, die eben wie in diesem Fall rot sind. Dann ist die Rose das Auseinander von einzelner Existenz und allgemeiner Qualität. Nicht nur rot, aber auch rot. Dann ist die Rose dieses. Und sie ist zugleich dieses, dass das Auseinander von einzelner Sache und allgemeiner Qualität an ihr zusammen ist. Es ist dieses sowohl auseinander wie zusammen. Jedem bloß subjektiv sein sollenden Sinne des Urteils, als ob ich einem Subjekt ein Prädikat beilegte, widerspricht vielmehr der objektive Ausdruck des Urteils, die Rose ist rot, Gold ist Metall und so fort. Nicht ich lege ihnen etwas erst bei. Die Urteile, sagt der Hegel, und es ist sehr wichtig gegen das ganze moderne Zeug, die Urteile, sagt er, sind von Sätzen zu unterscheiden. Die letzteren enthalten eine Bestimmung von Subjekten, die nicht im Verhältnis der Allgemeinheit zu ihnen steht. Einen Zustand, eine einzelne Handlung und dergleichen. Caesar ist zu Rom in dem und dem Jahr geboren, hat 10 Jahre in Gallien Krieg geführt, ist über den Rubikon gegangen. Und sofort sind Sätze keine Urteile. Es ist ferner etwas ganz Leeres zu sagen, dass dergleichen Sätze wie ich habe heute Nacht gut geschlafen oder auch präsentiert das Gewehr in die Form eines Urteils gebracht werden können. Es ist lustig. Wenn man den Hegel liest und solche Sätze, meint man doch nichts klarer als das. Gewiss, Urteile, die wollen die Sache gleich nach ihrer allgemeinen Natur hinnehmen. Also die wollen nicht sagen, Caesar, und dann wollen sie über Caesar mitteilen, dass er die Schuhgröße 43 gehabt hat. Für Caesar ist doch durch was anders charakterisiert als seine Schuhgröße. Dann braucht das doch auch nicht vorzukommen. Dann brauchen doch zufällige Eigenschaften nicht vorzukommen. Umgekehrt ausgedrückt. Das Urteilen ist doch gerade bemüht, die notwendigen Eigenschaften meinetwegen zu sagen und darin, um die notwendigen zu sagen, den Gegenstand gerade nicht nach der Seite des Zufalls hinzunehmen, sondern nach seiner inneren Natur selber. Also nicht der Kapitalismus zum Beispiel ist zufällig in seinen rudimentären Formen das erste Mal im Italien der Renaissance aufgetreten. Das ist doch kein Urteil über ihn. Sondern der Kapitalismus ist eine Gesellschaftsform, in der die freie Arbeit zum Mittel der Ausbeutung wird, meinetwegen. Das ist schon eine ziemliche Charakterisierung. Dass es dabei aber auf den Inhalt ankommt, dass es also auch darauf ankommt, als was ich die Gegenstände, von denen ich rede, dabei nehme, nämlich als welche, deren allgemeine Natur ich sagen will, alles das, obwohl es so klar und einfach ist, völlig vergessen in der heutigen Wissenschaftstheorie. Wer das Missvergnügen hat, mal Seminare formaler Logik oder sonstiger Wissenschaftstheorie besuchen zu dürfen, der wird feststellen, dass das Material der Wissenschaft im Grunde in dem Satz, die Rose ist rot, ihr höchstes theoretisches Niveau hat. Normalerweise sind die Sätze vom Kaliber, Werner ist verreist. Hans ist blauäugig. Wenn Sie Verknüpfungen machen wollen, heißen die Verknüpfungen, wenn der Mond aus grünem Käse ist, heiße ich Josef. Ist ein lustiger Punkt, weil ich da mal darauf hinweisen würde oder möchte. Dieses Zeug ist noch weit unterhalb davon, dass man den Fehler von derartigen Sätzen und ihrer Behandlung und so weiter weissagen kann, aufdeckt. Allein schon, was diese Wissenschaftler für Material, an dem sie ihre logischen Zusammenhänge dartun können, allein was sie für ein geeignetes Material halten, sagt da schon alles. Da wäre der Beitrag, aber Herr Professor, ob Hans blauäugig ist oder nicht, ist doch keine Frage der Wissenschaft. Der wäre so berechtigt, wie er in der Veranstaltung chancenlos wäre. Der Professor würde nämlich sagen, ja, wir haben ein einfaches Beispiel gewählt. Wenn man dann fragen würde, also gut, jetzt haben Sie ein einfaches Beispiel gewählt, was sind denn Ihre komplizierten, an die Sie eigentlich denken, die man dann auflösen können soll, wenn man das mit Hans und seiner Blauäugigkeit kapiert hat? Dann findet er nur eine Antwort und die heißt, wir könnten 100 solche Sätze kompliziert kombinieren. Das wird nicht mehr anders nach der Seite der Qualität. Also nach dem, was Urteil ist, dass da die Sache als Allgemeine drin zu stehen hat. Da sagt man nicht, Hans ist und so weiter, das ist überhaupt kein Urteil. Weiß übrigens jeder, ist kein Urteil, weil es keine allgemeine Eigenschaft ist. Umgekehrt, weil der Hans gerade als Individuum da drin vorkommt, also als zufälliges, ist es sowieso kein Urteil, ist sowieso wurscht. Weiß auch jeder, ist ja wurscht, ob der blauäugig ist oder nicht. Gehe ich wieder zurück zu meinem ableitenden Verhältnis, zur allgemeineren Darstellung von dem Zeug. Ich hatte gesagt, die Aufgabe des Denkens wäre es, einen Begriff zu bilden. Und das heißt, das Doppelte, die Einheit der Sache von ihrem Namen zu unterscheiden und ihrem Namen gegenüber, also als anderes darzustellen. Naja, in der Vergangenheit hat es dafür das nicht mal falsche Wort der Definition gegeben. Was ist eine Sache? Das erschöpfende Urteil ist eine Definition. Da wird gesagt, was sie ist, was ihre allgemeine Art ist und was der Unterschied von der Gattung ist, die diese besondere Geschichte hier auszeichnet. Auch wieder auffällig, dass ausgerechnet diese Form des erschöpfenden Urteils in der modernen Wissenschaft als das Reich der Willkür daherkommt. Definitionen, na, die machen wir doch, wie wir sie brauchen. Was ist das Kapital? Der sich selbstverwertende Wert? Ach, die Marxisten definieren das als sich selbstverwertenden Wert. Aha. Zack, bist du schon wieder in, ach, du hast das bloß gemacht. Ist schon wieder alles rum, gibt es auch nichts mehr zu prüfen. Hinterher wird gesagt, die Marxisten definieren das ja so und da sind sie jedenfalls seitenmäßig, ist das ein ziemlich fruchtbarer Begriff, da kommen viele Seiten raus, die man unter dem Gesichtspunkt dann herkriegt. Ob es stimmt, ob es nicht stimmt, ist mit der ganzen Tour die Definition nicht für eine Frage der Sache zu halten, was ist sie? Also was ist ihre allgemeine Natur und ihr besonderer Unterschied? Sondern die Definition für ein Ich lege mal fest, wie ich ein Wort gebrauche, zu halten. Und damit ist alles raus, was an Objektivität und Notwendigkeit in der Wissenschaft, von der Wissenschaft und für sie verlangt ist. Jetzt ist jeder, der eine Definition, jetzt wird immer gesagt, Definitionen, das wäre nicht das Resultat des Nachdenkens. Das wäre ja der Begriff, der rausgefundene Begriff, dann ist er gesagt. Sondern das wäre das, was vorm Nachdenken kommt. Ehe alles losgeht, definiert man.
Das kennt er dann, das geht dann ja so. Ich will Sprache als Kommunikationsmittel definieren, jetzt mache ich ja Theorie, wo ich bloß meine Idee immer wieder verkünde. Ob Sprache ein Kommunikationsmittel ist oder nicht, ob das Ihr Begriff ist oder nicht, das wäre doch Resultat einer Theorie. Und nicht das sagen wir vorher, wir nehmen es ja so. Gut, so wird aber hier und heute gedacht. Jetzt, wenn ich eine Definition habe, oder eben ein vollständiges Urteil, das Urteil der Notwendigkeit, dass das Verhältnis der Sache zu ihrer allgemeinen Natur vollständig sagt. Ach, einen Zwischenübergang baue ich noch ein. Dann gibt es noch einen Fortschritt und der thematisiert das Verhältnis von Begriff und Sache ganz explizit und das ist das sogenannte Urteil des Begriffs. Und das erzähle ich jetzt bloß aus einem Grund, weil wenn in der normalen Sprache jemand sagt, der Bursche hat ein Urteil, dann meint man eigentlich nur Letzteres. Und das ist, wenn einer sagt, das Auto ist gut oder die Theorie taugt nichts. Oder sowas. Was macht er da geistig? Dann nimmt er die einzelne Theorie, von der die Rede ist. Er weiß zweitens ihre allgemeine Natur. Sie soll was erklären. Sie ist der Theorie. Was der Theorie ausmacht. Und er kann drittens das Verhältnis dieses einzelnen Dings, der existierenden, vorliegenden, durchgelesenen Theorie, er kann die Beschaffenheit dieser besonderen Geschichte auf ihre allgemeine Natur hin betrachten und Übereinstimmung oder Nicht-Übereinstimmung feststellen. Da merkt man, dass Denken in dem theoretischen Sinn kein Privileg von Philosophen und Philosophieprofessoren ist. Das kann jeder und macht jeder. Jeder vermag diese geistige Leistung, eine existierende Sache, ein Stehpult, auf das, was es als Stehpult eigentlich sein sollte, hinzubeurteilen und dann zu sagen, als Stehpult, Hut ab, sehr korrekt. Oder umgekehrt, als Stehpult scheiße. Da merkt man, und ist übrigens sehr viel Richtiges drin, da ist schon drin gewusst in so einer Betrachtung, dass die allgemeine Natur der Sache gegenüber ihrer einzelnen existierenden Beschaffenheit so etwas wie ein Sollen ist, so etwas wie eine Vorschrift, dass der Begriff höher steht als die tatsächliche Beschaffenheit. Ein schlechtes Auto, eine falsche Theorie, da ist klar, dass die Gegenstände sind, die sich tatsächlich an ihrer eigenen allgemeinen Natur messen und zu messen haben. Und nur diesen Bereich selber, der Mann hat ein Urteil, der weiß, was mit seinem Begriff übereinstimmt und was nicht. Nur in diesem Bereich gibt's das Wort Urteilen noch in der Umgangssprache, wo es jeder kennt und wo jeder mit umgehen kann und wo jeder wissen kann, was gemeint ist. Ich habe es jetzt gerade erläutert. Es ist also in dem Urteil, gerade im Urteil des Begriffs, ein Verhältnis der einzelnen Sache mit ihrer Beschaffenheit und der Sache, die sie sein will und soll, aufgemacht. Und die Identität davon, das ist dann nicht nur der Begriff, der der einzelnen Sache gegenübersteht, sondern das ist glatt noch die Beurteilung der Einzelheit, wo doch immer gesagt wird, das Denken, das reicht an das Einzelne nie heran, weil das Denken schwebt doch im Allgemeinen, schon die Wörter sind allgemein und so zu. Nein, das Denken bestimmt die allgemeine Natur einer Sache und ist dann durchaus in der Lage, das Verhältnis der Einzelheit zu seiner allgemeinen Natur zu sagen. Dieses ist ein schlechter Tisch oder ein guter oder sowas. Jetzt sind wir am Übergang zum Schluss. Noch das schönste Urteil, noch das richtigste Urteil hat einen Mangel. Obwohl man im richtigen Urteil weiß, was es mit der Sache auf sich hat, was sie für ein Ding ist, hat das Urteil einen Mangel. Und ich sage es gleich. Ich mache wieder ein Beispiel, an dem merkt man es. Ach, als Beispiel, das habe ich vorhin schon gebraucht, also wird es jetzt leider zum zweiten Mal gebraucht. Am 8. Mai feiert die Bundesregierung nicht die Kapitulation, sondern in der Kapitulation feiert sie das, dass sie inzwischen auf der Seite der Sieger steht und noch offene Ansprüche als noch nicht vollendete Nation hat. Die 8. Mai feiern sind die Proklamation bundesdeutschen Erfolgs und bundesdeutscher Kriegsansprüche gegen den Osten. Meine Behauptung. Jetzt habe ich es gleich gesagt. Jeder hört raus, 8. Mai ist, ich behaupte, das stimmt, aber jeder merkt einen Mangel. Das ist eine Behauptung. Das richtigste Urteil, das Urteil, das den Begriff der Sache macht, sagt, das Urteil bleibt eine Behauptung, weil die Verknüpfung von dem, was vorne steht, die in Rede stehende Sache, der 8. Mai und seine Feiern, und das, was hinten drüber gesagt wird, ist die Feier eines offenen Anspruchs. Weil die Verbindung zwischen den beiden noch eine leere ist. Eine leere Verbindung heißt, da steht ein Ist drin. Und es ist als Leeres, ist erstmal die bloße Behauptung. Jeder denkende Mensch weiß also, was jetzt ansteht. Der sagt, wie kommst du jetzt da drauf? Oder inwiefern? Oder wodurch sind die Feiern vom 8. Mai diese Feier eines offenen Anspruchs einer imperialistischen Nation? Inwiefern, wodurch, wie kommst du drauf? Alles dasselbe, man fragt nämlich nach dem Vermittelnden. Nach dem, was zwischen der in Rede stehenden Sache, deren Identität wir nennen wollen, und dem genannten Anderen, was dazwischen eigentlich die Verbindung herstellt und damit mich berechtigt, dies auszusagen, dies zu behaupten. Ja, dann kommt zum Beispiel, was ich vorhin gesagt habe mit der Bitburg-Geschichte. Beim Hegel wird es an einem ganz einfachen Beispiel gemacht, da sagt er, Urteil des Begriffs, dies ist ein gutes Haus, dies Haus ist gut. Also ein Urteil, welches eben dieses, ja, wie kommst du jetzt da drauf, offen lässt, sodass das Zwischenglied heißt, dieses Haus, dadurch, dass es so und so beschaffen ist, ist gut. Da wird jetzt explizit das Haus, das Existierende, Bekannte, Vor- und Stehende, in seinen wesentlichen Eigenschaften charakterisiert. Erstens, wesentliche Eigenschaften, und das ist die Beschaffenheit. Und die wird dann auf das, was sie sein sollen, bezogen. Das ist der Begriff. Und dann wird gesagt, die Beschaffenheit, das Haus durch seine Beschaffenheit ist in einem sehr positiven Verhältnis mit dem, was es als Haus so sein soll, mit seinem Begriff. Das ist der Schluss. Und da merkt jetzt einer, da merkt jetzt jeder, ja, das ist die Dialektik von jeder und einer, muss ja dauern, es gibt ein X. Also es gibt im Raum wenigstens ein X, welches merkt, diese Art Schluss macht jeder dauernd. Fragen, die sich dabei stellen, heißen nur, zum Beispiel, jetzt mache ich ein Beispiel, das ist immer das Schwierigste. Fragen, die sich stellen, ich sage den Satz fertig, dann kann ich mal ein Beispiel immer noch machen. Fragen, die sich daran stellen, heißen nur, hatten jetzt denn eigentlich, was du da als das Vermittelnde sagst, was mit dem zu tun, was es vermitteln soll? Die Frage, die man daran stellen kann, ist 100% inhaltlich. Schaut so aus. Einer sagt, Hegels Logik ist ein absoluter Unsinn. Behauptung, Frage, ja, inwiefern? Da sagt er, insofern als bei Hegel, bei dem Ist, nicht unterschieden wird zwischen einem Ist, welches bloß ein Prädikat anhängen soll, Prädikativ, und einem Ist, welches Identität anzeigen soll. Ihr erinnert euch, ich habe vorhin erzählt, an diesem Beispiel mit der hat eine neue Frau, erzählt, dass der Widerspruch zwischen, man sollte die Identität sagen und hat weniger gesagt, ja gerade das treibende Motiv ist, dass man es genauer sagen soll. Also dass den Unterschied nicht zu machen gut war vom Hegel und nicht schlecht. Sagt aber jemand, deswegen ist das ein Mist. Wie geht die Debatte weiter? Die Debatte geht einzig und allein inhaltlich weiter und ich sage, wieso soll dieses schon sicherstellen, feststellen, dass das ein Mist ist, vielleicht ist der Unterschied gar nicht gut. Ich führe es bloß als einen Dialog vor, damit jedem klar wird, so simpel, so auffällig, geläufig geht das Denken über eine Sache weiter, wenn ein Urteil gemacht ist und ein Urteil durch einen Schluss bewiesen worden ist. Dann fragt man, ob der Schluss stimmt, im Sinn von, ja was hat jetzt das, dass der Hegel diesen Unterschied nicht macht, damit zu tun, dass sein Buch schlecht sein soll. Entweder den Unterschied soll man sowieso nicht machen, oder wenn der ihn nicht macht, vielleicht sollte man ihn machen, aber das sagt doch noch lange nichts über das Buch, weil das geht über was anderes oder sonst irgendwie. So gehen Debatten voran weiter. Und das alles ist Schließen und das Prüfen des Schlusses. Und ich sage das jetzt deswegen, weil wir jetzt gleich ein Zitat lesen, was die formalen Logiker, die heutige Wissenschaftstheorie meint, dass Schließen sei. Da ist ein Zitat, bei dem immer das Zeichen fehlt, und zwar weil es auf diesem Composer, auf den das gesetzt worden ist, nicht vorhanden ist. Immer wo eine Leerstelle ist in dem Satz, müsst ihr einen Pfeil reindenken oder schreiben. Könnt ihr halten, wie ihr wollt. Für den Satzoperator Pfeil gibt es in der Umgangssprache kein direktes Äquivalent. Zwar besteht eine gewisse Analogie zwischen A, Pfeil B und dem Satz, wenn A, dann B. Während aber der Ausdruck, wenn dann, eine inhaltliche Beziehung der Folge, sei sie logischer, mathematischer oder naturwissenschaftlicher Art ausdrückt, gilt das für die Implikation nicht. Vergleichen wir die Sätze. Also Implikation ist das, wovon hier die Rede ist, und das ist dieser Pfeil, oder es wird auch geschrieben mit diesem abgeschnittenen, halbierten Ball, der dann auf seine beiden Kanten steht. Ach so schaut es auch aus, das ist, und so weiter. Es gibt es auch so, ist wurscht. Ja, der Schnädelbach war heute glatt in der Lage, zwischen drei Schreibweisen zu unterscheiden und eine echt zu verdammen. Der hat gesagt, es gibt da gute und da schlechte Schreibweise von dem Ding, ich habe überhaupt nicht verstanden. Vergleichen wir die Sätze. 2 und 2 ist 4, impliziert, der Mars ist ein Planet. Zweitens, wenn 2 und 2 4 ist, dann ist der Mars ein Planet. 2 und 2 ist 5, impliziert, der Mars ist kein Planet. 2 und 2 ist 5, impliziert, der Mars ist ein Planet. Jetzt ist das Nette. Jeder normale Mensch wird zu Recht sagen, 2 und 2 ist 4 oder 5, impliziert in Bezug auf die Planetennatur des Mars sowieso nichts. Würde man aber keinen Stich landen in einem Logikseminar, weil darauf wollten uns die Logiker ja gerade hinweisen. Nein, sie kennen Gesetze logischer Verbindungen. Und das sind Und sie kennen übrigens nur die. Also nur an denen macht sich die Logik fest. Was logisch ist, fällt überhaupt nur unter die Rubrik Implikation. Und die gilt für den Fall 1, 3 und 4. Wenn zum Beispiel 2 und 2, 5 ist und der Mars dann kein Planet ist, jetzt ist klar, da ist der erste falsch, 2 und 2 ist 4 und nicht 5. Das hat nichts zu tun mit dem Mars, aber mal wurscht. Und der Mars ist ein Planet und nicht kein Planet, stimmt er also auch nicht. Wenn also alles nicht stimmt und die Verbindung sowieso nicht existiert, dann sagt der Logiker, ist der ganze Satz wahr. Es ist gleichgültig, ob man da noch länger drüber redet oder nicht. Man hat eine richtige Schwierigkeit, man meint, man ist in einem Irrenhaus. Die erläutern einem Gesetze des Denkens, zu denen sagen sie einem noch extra dazu, was du an Gesetzen des Denkens kennst, musst du natürlich vergessen. Wir erlassen neue, wir erfinden andere Gesetze des Denkens, die wir erfinden. an die sollst du dich in Zukunft halten. Wenn die mit dem, wie du denkst, im Widerspruch stehen, dann können wir da auch nicht helfen. Aber denk dran, wir haben große Vorteile zu bieten. Wir sind elend, exakt, formalisierbar, berechenbar, rein mechanisch auflösbar. Sie haben eine Logik erfunden und ich habe vorhin erläutert, Logik hat überhaupt nur mit Inhalt was zu tun. Logik hat überhaupt nur damit zu tun. Also der Beweis von Notwendigkeit ist der Schluss. Und ob der Schluss stimmt oder nicht, hat nur was damit zu tun, wie sich das, was da erschlossen werden soll, zu dem verhält, womit es erschlossen werden soll. Der rein inhaltliches Verhältnis. Und die sagen, sie kennen ein Wenn-Dann. Na, und das ist ja eine Bezeichnung für Notwendigkeit. Wenn-Dann. Wenn das eine, dann das andere. Ein Wort für Notwendigkeit. Sie kennen eine Notwendigkeit. Dazu ist es weder nötig, dass das Erste mit dem Zweiten überhaupt was zu tun hat, noch dass das Erste richtig ist, noch dass das Zweite richtig ist. Aber wie gesagt, große Vorteile, elend, berechenbar und exakt. Die entwerfen ein Bild von Exaktheit, was mit dem Denken, für das sie das Bild von Exaktheit entwerfen wollten, hinten und vorne nichts mehr zu schaffen hat. Und sie bringen damit eine Leistung. Und die Leistung heißt, logisch ist es, wenn es keinen Inhalt hat. Wenn es einen Inhalt hat, dann ist es nur empirisch. Eine brutale Leistung, dem Denken die Vorschrift zu machen, dass wenn es einen Inhalt hat, dann darf es Notwendigkeit nicht denken. Dann darf kein Schluss gemacht werden, dann kann man kein Gesetz erschließen und so zu. Wenn es einen Inhalt hat, dann gibt es nur Einzelfälle, die kann man abzählen, häufen und so weiter. Wenn es aber keinen Inhalt hat, dann kann man es elend, exakt und notwendig kriegen. Notwendigkeit und Inhalt schließen sich aus, lernt uns die moderne Logik. Notwendigkeit gibt es schon, aber nur, wenn sie eine Tautologie ist.
Tautologie soll heißen, sagen die ja selber.
Wenn die logische Formel so gestaltet ist, dass wurscht, ob die Teile wahr oder falsch sind, immer was Wahres rauskommt.
Also zum Beispiel der Satz nicht, Klammer auf, A und nicht A, völlig wurscht, ob A wahr und falsch ist. Einfach immer wahr. Das ist eine schöne, logische, notwendige Wahrheit und Formel. Nur hat einen kleinen Nachteil. Es ist gleichgültig gegen jeden Inhalt und schließt ihn von sich aus. Kaum kommt ein Inhalt rein, ist mit Notwendigkeit nichts mehr zu machen. Das ist die Leistung, die Lehre, der wissenschaftsfeindliche Charakter der modernen Logik. Jetzt habe ich nur zum, wie sagt man, zur Erläuterung daneben noch zwei Zitate vom Hegel, wo er sich mit Schlüssen befasst, die seit Aristoteles bekannt sind und die seit Aristoteles das sind, was man eigentlich für Schließen hielt und hält. Und da ist jetzt auf Folgendes dabei zu achten. Diese Schlüsse sind dem Hegel zu formell. Der sagt, Schließen ist doch eine Sache des Inhalts, wie ich es vorhin erläutert habe. Dem Hegel sind die Schlüsse da zu formell. Das ist da vielleicht eingeklappert. Alle Menschen sind sterblich, Gaius ist ein Mensch, also ist er sterblich. Wo ist hier der Schluss, sagt der Hegel? Wo ist hier der Schluss? Wenn ich was von allem behaupte, dann brauche ich nicht mehr so zu tun, als hätte ich wunder, was für einen Schluss gemacht, wenn das jetzt fürs Einzelne von dir alle gilt. Ja, ist doch eh klar, der Schluss steht sowieso zweimal da. Für alle Menschen gilt, sie sind sterblich. Für einen Mensch gilt, er ist sterblich. Das ist die reine Wiederholung vom ersten Satz. Wo ist denn da der Schluss? Da ist nichts erschlossen worden. Da sagt der Hegel, der sagt, man wird zugleich von Langeweile befallen, wenn man einen solchen Schluss heranziehen hört. Dies rührt von jener unnützen Form her, die einen Schein von Verschiedenheit durch die abgesonderten Sätze gibt, der sich in der Sache selbst zugleich auflöst. Das Schließen erscheint dadurch, ist jetzt das der Gedanke, vornehmlich durch diese subjektive Gestaltung als ein subjektiver Notbehelf, zu dem die Vernunft oder der Verstand da ihre Zuflucht nehme, wo sie nicht unmittelbar erkennen könne.
Obwohl man nicht hinschauen kann, weil man den Gaius nicht sieht. Oder schon gleich den Gaius nicht tot sieht. Meint man müsste erschließen, ob der Gaius sterblich ist. Erschließen kann man es aber auch bloß davon, dass man weiß, dass der Gaius und sowieso alle anderen sterblich sind. Ja, dann hätte man es aber auch nicht mehr erschließen dran, dass der Gaius sterblich ist, weil man hat es ja eh gewusst. Das ist der ganze Schwindel von diesem Schluss. Wenn wir den Rest sparen, das zweite Zitat befasst sich der Hegel mit demselben Schluss nochmal und sagt, das ist eben der reine Formalismus. Wenn ich aus der Allheit dann das Zutreffen für den Einzelfall erschließe, weil in der Allheit schon die Gültigkeit von dem ganzen Ding behauptet ist, sodass die Allheit und die Einzelheit sowieso logisch denselben Status haben. Dass Gaius sterblich ist, dass alle sterblich sind und dass Gaius sterblich ist, hat nichts mit einer höheren, keiner ist hier begründend gegen den anderen. Der Satz ist zweimal dasselbe. Und deswegen taucht hat es überhaupt kein Begründungsverhältnis. Gut, Punkt. Das sollte jetzt mal sein. Und ich bin mir fast sicher, oder ich habe den Verdacht oder die Hoffnung, dass die Erläuterung, die ich gegeben habe mit Wissenschaft hat die Aufgabe, sich einen Begriff zu machen. Sich den notwendigen Inhalt dessen, was man mit Namen kennt, klar zu machen. Und wer das kann, wer sich klar gemacht hat, was ist Philosophie, was ist Religion, was ist Kapital, das ist Wissenschaft, und da habe ich die Hoffnung, das war vielleicht nicht jedem so klar, dass der ganz einfache Gedanke und einzig und allein der die Bestimmung dessen ist, was Wissenschaft ist. Es ist, so absurd es ist und so wenig deutsch mitgeteilt worden ist in der Zeit, zugleich so, dass diese Auffassung nirgendwo mehr existiert. Nicht in der ganzen jetzt vorgetragenen Wissenschaftstheorie mit formaler Logik und auch nicht in der extrem anderen Seite in der Sinnhuberei. Da soll nämlich nach dem Absoluten gesucht werden und so. Dass in diesem Punkt, in diesen Bestimmungen, die der Hegel da gegeben hat, sagen wir mal, der Materialismus Hegels begraben liegt. Die Objektivität des Wissens, von dem er sagt, was man kennt, davon muss man sich die notwendigen Bestimmungen erarbeiten, und wenn man die hat, dann hat man das Material der Beurteilung. Dann hat man das, worin schon entschieden ist, ob es gut oder schlecht für mich ist. Diese Objektivität des Denkens als die notwendige Voraussetzung des Materialismus, dann kann man beurteilen, was einem gut tut und nicht. Dies ist es, was am Hegel außerordentlich angefeindet wird. Hegel wird in der bürgerlichen Wissenschaft aufgegriffen als Tradition, Geistesgröße und so weiter, aber immer zu kritisiert mit einem einzigen Argument. Er meint, Wissen ginge und notwendige Konsequenzen ließen sich als solche notwendige behaupten. Es gibt nur einen Einwand gegen Hegel, oder richtiger, alles, was es an vielen und gerade von Schnädelbach umfangreich zusammengetragenen Einwänden gibt, reduziert sich auf den einen. Hegel behauptet, Wissen sei objektiv und praktische Schlüsse zwingend. Wer das sagt, ist ein Demokratiefeind. Ist, weil Materialist, einer, der sich nicht beugen will. Und das stimmt. Und das ist es, warum er Ihnen so schlecht schmeckt. Das ist die positive Seite, das ist das, was man von Hegel lernen kann. Jetzt will ich noch, eine Viertel oder eine halbe Stunde der zweiten Seite widmen, was falsch ist am Hegel. Wenn es bis hierher Einwände gibt oder Fragen oder wer von den Kommilitonen was sagen will, dann macht's ruhig, es ist nicht so wichtig, ob ich zu dem letzten Punkt in vollem Umfang oder bloß abgekürzt komme. Also schaut vorläufig und im Augenblick nicht so aus. Mach ich mal weiter. Der Hegel hatte, und es hat ihn zu all dem Klassezeug befähigt, dem Guten, zum Starken an ihm, der hatte gesagt, Philosophie muss Wissenschaft sein. wenn die Befassung mit Gott, der Unsterblichkeit, der Endlichkeit, der Unendlichkeit, der Substanz, wenn die nicht Wissenschaft ist, dann ist sie sowieso eine Beleidigung für Subjekt. Dann schließt man sich der Zudringlichkeit, dass man etwas glauben solle, als Mensch, der auf sich hält, gefälligst nicht an. Das war die starke Seite an ihm. Der Haken beim Hegel ist, dass darin natürlich die Umkehrung steckt. Die Wissenschaft soll einem philosophischen Beweis dienen. Der Satz, die Philosophie muss Wissenschaft sein, hat die Umkehrung, die Wissenschaft solle die Aufgaben der Philosophie erledigen. Gott, Seele, Unsterblichkeit, Freiheit, Vernunft in der Welt beweisen. Da war der Hegel einer, der hat sich da nicht leicht machen wollen. Der hat nicht gesagt, die Blümlein blühen, also ist doch ziemlich viel Sinn in der Natur. So billig wollte er es nicht haben. Er wollte schon die Notwendigkeit von allem Wissen, um auf diese Tour, wie gesagt, Gott und Sinn in der Welt und so weiter zu behandeln. Und das hat jetzt eine Umdeutung bei ihm notwendig gemacht. Er hat den Beweis antreten wollen, dass Vernunft in der Welt herrscht, und er hat ihn dadurch antreten wollen, dass er die Logik, das Denken, die Logik erklärt, erstens, dass er sie zweitens ableitet und dass er drittens die ganze Welt als eine von der Logik beherrschte darstellt. In diesem drittens, die anderen beiden Punkte sind auch schon welche, über die noch zu reden ist, aber in diesem drittens steckt der Haken oder der Knackpunkt. Hegel hat den Beweis, auf den er so furchtbar scharf ist, das Wirkliche ist vernünftig und das Vernünftige ist wirklich, die Gleichung von Objektivität, welche nur die Wissenschaft rauskriegt, die Gleichung von Objektivität und Realität, also von Objektivität, nein, von Objektivität und Vernunft, wollte ich sagen, von Objektivität und Vernunft, die Gleichung, auf die hat er das ungeheuer abgesehen und der Gleichung hat er sein theoretisches Treiben unterstellt. Und es hatte die eine Seite, nur wirkliche Notwendigkeit wollen wir wissen. Und es hatte die andere Seite. Damit aber wollen wir die Realität als vernünftige bewiesen sehen. Und Letzteres taugt überhaupt nichts. Das nämlich, das Denken, und so hat der Hegel sich das zurechtgelegt, dass das Denken in der Lage ist, die Welt zu erfassen, war er hell begeistert, hat er bewiesen gegen Kant und die anderen. Dass das Denken in der Lage ist, die Welt zu erfassen, dass also seine Kategorien die objektiven Eigenschaften der Dinge in den Griff kriegen, hat er gesagt, dann muss doch auch das Denken objektiv sein. Und da kommt jetzt was komisch raus. Da kommt jetzt raus, weil eine Sache erkannt wird, sagt der Hegel, also ist sie erkennbar. Also hat sie eine Analogie zur Vernunft oder zur Logik. Und darin hat sie ihre Rechtfertigung. Weil ich meine logischen Kategorien in der Realität wiederfinde, deswegen und damit ist die Vernünftigkeit der Realität, die Logizität der Realität bewiesen. Und der Gedanke, muss man jetzt sagen, der stimmt leider nicht. Oder vielleicht richtiger, Gott sei Dank, oder er stimmt halt nicht. Der Gedanke ist falsch. Denn wenn ich das Kapital erkenne, dann bringe ich da die logischen Kategorien schon unter. Einzelheit, Allgemeinheit, Grundfolge, Bedingung. Aber dass das Kapital deswegen, weil in ihm Gründe existieren und Folgen und weil es einen Zweck hat und so weiter, dass es deswegen eine vernünftige Einrichtung ist, nur weil sie eine mit logischen Kategorien erkannte Einrichtung ist, die Gleichung stimmt schon gleich überhaupt nicht. Da hat der Hegel eine Verdrehung gemacht. Weil mit diesen Floskeln, die es so viel gibt. Wenn ich die Logik des Kapitals studiere, dann weiß ich, dass in dieser Gesellschaft der Profit regiert und nicht der Begriff. Der Hegel sagt, ich studiere die Logik des Kapitals, also ist das Kapital logisch, also regiert hier der Begriff. Und das ist genau der Fehler. Genau das und nur das. Wenn ich das Kapital erforsche, dann kriege ich raus, was sein Zweck ist. Dieser Zweck hat gegenüber den einzelnen Ausformungen dieses Gegenstands durchaus die formelle Qualität, es ist der Begriff des Gegenstands. Nur, der Zweck hat einen Inhalt. Und studiert habe ich das ganze Zeug nur, weil ich den Inhalt wissen wollte. Profit regiert. Ein ganz anderes Interesse wird auf einmal beim Hegel deutlich, wenn er sagt, Kapital erforscht, kapiert, Begriff regiert. Letzteres ist sein Treiben, ist seine Absicht. Und diesen letzten Beweis, den ich da sage, den hat der Marx extrem klar und ausführlich dargestellt. Da gibt es zum Beispiel, also die ganze zweite Hälfte der Rechtsphilosophie ist von Marx in einer minutiösen Kritik durchgegangen worden. Und da gibt es massenweise Belege für genau den Gedanken, den ich da gerade sage. An der einen Stelle, es ist der Paragraph, ich glaube 217, sagt der Hegel, ihren besonderen bestimmten Inhalt nimmt die Gesinnung aus den verschiedenen Seiten des Organismus des Staates. Dieser Organismus ist die Entwicklung der Idee zu ihren Unterschieden und zu deren objektiver Wirklichkeit. Diese unterschiedenen Seiten sind so die verschiedenen Gewalten und deren Geschäfte und Wirksamkeiten durch das Allgemeine, wodurch das Allgemeine sich fortwährend, und zwar, indem sie durch die Natur des Begriffs bestimmt sind, auf notwendige Weise hervorbringt und, indem es ebenso seiner Produktion vorausgesetzt ist, sich erhält. Dieser Organismus ist die politische Verfassung. Da weiß der Marx was nach an der Stelle. Da sagt er, also der Hegel befasst sich jetzt mit, wie aus dem Staatszweck die Staatsorgane rauskommen. Über diese Frage geht es. Jetzt gibt der Hegel eine Erklärung und die Erklärung heißt, den bestimmten Inhalt nimmt die Gesinnung, also des Staatsanliegen, aus den verschiedenen Seiten des Organismus des Staates. Also, es erklärt sich aus den verschiedenen Seiten des Organismus des Staates. Jetzt können wir immer noch meinen, es geht jetzt mit dem Organismus des Staates weiter. Jetzt sagt der Hegel, dieser Organismus ist die Entwicklung der Idee zu ihren Unterschieden. Jetzt hat er Staat weggelassen. Jetzt redet er darüber, dass Organismus darin besteht, dass eine Idee sich in ihre Unterschiede ausprägt. Merkt er, jetzt hat er einen Wechsel gemacht. Das Thema ist jetzt nicht mehr der Staat. Aus dem Staatszweck folgen verschiedene Staatsinstitutionen. Sondern jetzt hat er über das Wort, der Staat ist wie ein Organismus, hat er weitergemacht, und Organismen sind nun mal so, dass sie Unterschiede ausprägen. Jetzt hat er die unterschiedlichen Staatsorgane, hat er jetzt daraus, dass wenn er das Wort Organismus benutzt, dann dürfe er auch den Übergang machen, ja, Organismen haben immer vielerlei Unterschiede, zu denen sie sich ausbilden. Und dann geht es wieder rückwärts, die Reise. Diese unterschiedlichen Seiten des Organismus sind so die verschiedenen Gewalten. Jetzt hat er die verschiedenen Staatsgewalten, also sagen wir mal, es geht um Gewaltenteile, jetzt hat er die Gewaltenteilung abgeleitet. Gewaltenteilung wird abgeleitet mit erstens, der Staat ist einer, er ist zweitens ein Organismus. Organismen haben das so an sich, dass sie mehrere Unterschiede ausprägen. Die unterschiedlichen Seiten sind dann die Staatsgewalten, zack, abgeleitet. Merkt man, die Ableitung hat kein Interesse am Staatszweck und seinen Eigenschaften, weswegen es eine Aufsplitterung der Staatsgewalten gibt und braucht. Es ist gar keine Befassung mit, welchem Staatszweck braucht es unterschiedliche Staatsgewalten. Sondern es ist im Grunde unter dem Deckmantel, dass davon mal Staat in der ersten Zeile steht, im Weiteren eine Befassung mit seiner Logik. Die Logik, die hat es an sich, da gibt es Organismen, und Organismen haben das an sich, dass sie viele Unterschiede ausprägen. Und dazu sagt der Marx, eben die Auflösung, die ich auch schon gesagt habe, sie ist bloß so schön formuliert, der konkrete Inhalt, die wirkliche Bestimmung, erscheint als formell, der Staat nämlich. Die ganz abstrakte Formbestimmung, nämlich diese logische Kategorie Organismus, erscheint als der konkrete Inhalt. Das Wesen der staatlichen Bestimmungen ist nicht, dass sie staatliche Bestimmungen,
sondern dass sie in ihrer abstraktesten Gestalt als logisch-metaphysische Bestimmungen betrachtet werden können. Nicht die Rechtsphilosophie, sondern die Logik ist das wahre Interesse. Nicht, dass das Denken sich in politischen Bestimmungen verkörpert, sondern dass die vorhandenen politischen Bestimmungen in abstrakte Gedanken verflüchtigt werden, ist die philosophische Arbeit. Nicht die Logik der Sache, sondern die Sache der Logik ist Hegels philosophisches Anliegen. Die Logik dient nicht zum Beweis des Staats, sondern der Staat zum Beweis der Logik. Also immer diese Schütteldarstellung, ne? Ja, das ist aber genau der Witz von dem Ding. Hegel hat wegen seinem Realitätsbeweis der Logik, wegen dem Beweis, dass Vernunft in der Welt herrscht. Er hat doch erläutert, das Denken, das ist die Vernunft, die Logik. Und jetzt hat er das Anliegen, wo das Denken doch bloß die Arbeit, die Weise ist, wie der Mensch sich die Eigenschaften und Zwecke der Dinge sich klar macht. Hat jetzt der Hegel gesagt, wenn der Mensch sich durchs logische Denken sich die Dinge klar macht, dann ist das logische Denken die geheime Natur aller Dinge. Und sein System, auf das er furchtbar Wert legt, ist nichts anderes als die Ausarbeitung dieses falschen Gedankens. Es ist die Ausprägung des, die ganze Welt ist doch von Logik durchdrungen. Nochmal zurück, das große an Hegel gegenüber dem ganzen modernen Getue ist, dass sein Fehler aus dem Gedanken entsteht, das logische Denken ist doch objektiv. Dass sein Fehler erstmal eine richtige Voraussetzung hat, die heute völlig verloren gegangen ist. Deswegen versteht keiner mehr, was der gewollt hat. Sein Fehler besteht darin, dass er gewissermaßen noch ein letztes Mal ein Skeptiker in die Objektivität des Denkens gewesen ist, dass er gemeint hat, wenn er die Logik erläutert, dann müsste er auch noch beweisen, dass die Realität auf sie passt. Dann aber, wenn er das beweist, dann hätte er die Logizität der Realität dargestellt. Deswegen ist beim Hegel auch einerseits alles, was er schreibt, also Rechtsphilosophie, wer die mal durchliest oder da Passagen drin liest, es ist sehr oft extrem ermüdend, weil sehr viele Übergänge gewonnen werden durch dieses formelle Klappern mit logischen Kategorien. Manchmal steckt da auch der Gedanke noch drin, aber man muss ihn erst rausfinden. Wenn der Hegel sagt, alle Dinge sind ein Widerspruch oder alle Dinge sind Urteile, dann ist der Satz nicht einfach blödsinnig. Aber er ist offensichtlich die Reduktion eines Objektiven auf was Logisches. Das kann man schon erläutern, den Gedanken. Der heißt, bei allen Dingen verhält sich die allgemeine Natur zu ihren einzelnen Bestimmungen wie das Urteil. Die einzelnen Bestimmungen müssen nämlich abgetrennt und als selbstständige gedacht werden, um dann in ihrer Zugehörigkeit und Abhängigkeit vom allgemeinen Zweck oder Begriff der Sache gewusst zu werden. Das kann man schon auflösen, nur beim Hegel ist es offensichtlich so, dass es ihm um die Reduktion der Dinge auf logische Kategorien zu tun ist. Deswegen auch, ein letzter Gedanke, sein Systemwahn. Komme ich auch nochmal auf die Schnädelbach-Vorlesung an der Stelle. Der Systemwahn, der Realitätsbeweis der Logik, dass die Welt vernünftig ist, dass sich das beweisen lässt, hat ihm das Problem beschert, dass er alles ableiten können will. Und da wird unversehens der vorhin besprochene richtige Begriff von Notwendigkeit zu einem ganz, ganz falschen. Da gibt es Notwendigkeit und Notwendigkeit ist da zu unterscheiden. Wir haben vorhin geredet von, es ist die Aufgabe der Wissenschaft, die Notwendigkeit der Eigenschaften der Dinge, die sie kennen, zu wissen. Die notwendigen Bestimmungen dessen, was man als Wort kennt, zu wissen. Das war diese Darstellung. Da war extra die Rede davon. Natürlich wird da nicht die Sache abgeleitet, sondern abgeleitet werden die Eigenschaften der Sache aus ihrem Begriff. Das Ableitungsverhältnis begründet
ist. Der Kredit aus dem Kapital, der Umschlag, das Kaufmannskapital, die Börse und so weiter ist abgeleitet aus dem Kapital als ein zur kapitalistischen Gesellschaft dazugehörige wirtschaftliche Einrichtung. Nicht abgeleitet ist das Kapital. Das Kapital, so gesprochen, wäre ja aus sich selber abgeleitet. Aus seinem eigenen Begriff, ja. Der ganze Umkreis der Eigenschaften und Einrichtungen und Institutionen werden abgeleitet, das ist richtig, aus dem Begriff des Kapitals. Aber damit wird gerade nicht die Notwendigkeit dieses Gegenstands abgeleitet. Also wenn ich abgeleitet habe, dass es wegen des Kapitalismus, Pauperismus, Arbeitslose, Börse und so weiter gibt und geben muss und inwiefern es die gibt und geben muss, dann habe ich nicht abgeleitet, dass es die geben muss. Dann habe ich abgeleitet, dass es sie geben muss, wenn es Kapitalismus gibt. Jetzt hat der Hegel eine ganz andere Form von Notwendigkeit ins Spiel gebracht mit seinem Systemwahn. Das heißt nämlich, ich muss alles, und zwar nicht nach seinem Begriff erkennen, sondern alles als notwendig existierend ableiten. Und das geht dann auch so. Da gibt es erst die Logik, und wenn die Logik fertig ist, dann geht sie über. Weil es die Logik gibt, sagt der Hegel, weil es die Logik gibt, und das ist etwa so etwas wie Gott vor der Erschaffung der Welt, muss Gott, sonst hätte er keine Realität, sich von sich abstoßen. Sonst wäre er im ewigen Raum und hätte, es wäre sinnlos. Also muss er sich von sich abstoßen und sich eine Realität geben. Sich entäußern, außer sich sein. Zack, jetzt gibt es die Natur wegen der Logik. Na, so rum verhält es ja nun wirklich nicht, ne? Jetzt gibt es die Natur wegen der Logik, wie die Natur fertig ist. Die geht los mit Quantität und Mechanismus und Chemie und hinten ist Leben. Und weil Leben nicht selbstbewusst ist, muss es übergehen, da muss dann der Mensch her und der Verstand. Und wenn es einen Menschen gibt mit einem Verstand und einem Willen, dann muss der Staat her. Weil sonst der Verstand gar nichts Substanzielles Allgemeins hätte, dem sich der Einzelne in seiner Einzelheit angliedern könnte. Man merkt, immer ist die Logik der Hebel zur Ableitung der Notwendigkeit von Dingen, von Einrichtungen. Und damit, wie gesagt, wird einerseits der ganze richtige Begriff von Notwendigkeit, den der Hegel entwickelt hat, den ich vorhin erläutert habe, der wird umgemünzt, abgefälscht in die Art Notwendigkeit, wie sie die ganzen alten Metaphysiker auch schon gehabt haben, Kant und so weiter. Nämlich, wir müssen die Existenz der Welt und ihrer Einrichtungen ableiten. Die Existenz muss man nicht ableiten. Die Eigenschaften muss man aus denen ihren Begriff ableiten. Aber nicht die Existenz. Die Existenz ableiten, das ist eben Philosophie im richtigen und damit schlechten Sinn. Das ist Einsicht in die Notwendigkeit kriegen wollen, ein Ja finden, eine geistige Heimat finden zu wollen, ein Ja sagen zu können zur Welt, wie sie ist, weil sie ist, wie sie ist und weil ich mir mit meinem logischen Apparat zurechtgelegt habe, dass sie ja auch so sein muss. Das ist die Abteilung reaktionär. Da will ich jetzt noch einen einzigen letzten Punkt dazu andeuten, der mit der Schnädelbach-Sache auch noch zusammenhängt. Bei Hegel ist das System der Wahrheitsbeweis seiner Behauptungen. Und das ist falsch. Dass ich richtige Urteile, die ich begründen kann, also die ich durch einen Schluss beweisen kann, dass ich richtige Urteile, wenn ich die Sache voll im Griff habe, in ihrem systematischen Zusammenhang darstellen kann, sodass hinterher, wie der Marx es über das Kapital sagt, was rauskommt, was ausschaut wie eine Konstruktion a priori, dass dann eine Ableitung aller Momente gelingt, mit dem Effekt, dass nicht zweimal erwähnt werden muss, mit dem Effekt, dass alles allein schon dadurch, dass man es an einer bestimmten Stelle der Ableitung bringt, seinen Zusammenhang zum Ganzen darstellt. Also wer jemals ein Kapital gelesen hat, der weiß, was da gemeint ist. Das heißt also, dass überhaupt der Kredit erst ganz hinten kommt, beweist schon, wie viel nötig ist, um ihn zu begründen. Beweist schon, wie viel Verhältnisse fertig sein müssen,
damit der Kredit als kapitalistisch bestimmter Kredit auftritt. Insofern ist eine Ableitung oder ein wissenschaftliches System drin möglich und es ist die Darstellungsweise der vollständig kapierten Sache. Als diese Darstellungsweise ist sie abkürzend, ist sie von Vorteil, ist sie vereinfachend. Aber der Wahrheit der erkannten Eigenschaften, der Wahrheit der Urteile fügt die systematische Form der Darstellung nichts hinzu und nimmt nichts weg. Bei Hegel jetzt umgekehrt. Bei Hegel der Gedanke, erst das Ganze ist das Wahre, so sagt er. Und wenn es nicht gelingt, und da gibt es ja immer den Spaß, und wenn es nicht gelingt, die Feder abzuleiten, die irgendein Doldi von philosophischem Konkurrent ihm als Problem aufgegeben hat, kannst du meine Schreibfeder ableiten? Wenn das nicht gelingt, dann hat das System ein Loch. Sodass der Hegel die Replik auf diesen Spaß, das war eine richtige Herausforderung, das war wie so ein Stutt. Also wie unsere Art Agitation. Meister, wenn Sie so reden, dann leiten Sie mir mal Schreibfeder ab. Richtig nach dem Muster, das haut nicht hin, was Sie da machen. Dann hat der Hegel gesagt, das wäre ein ganz unwürdiger Gegenstand und lächerlich, die Gegenfrage. Und dann war er aber nicht fertig, sondern hat er gesagt, und außerdem, das lässt sich locker ableiten. Also der hat das Bedürfnis durchaus verspürt, dass man dieses Begehren auch noch befriedigen muss. So, wenn jetzt das System das Kriterium der Wahrheit wird, also dass alles notwendig sein muss, damit die Einsicht stimmt, dann ist Versöhnung, Apologie und Einsicht genau dasselbe. Wissenschaftstheoretisch habe ich gerade erläutert, stimmt es nicht, dass System eine notwendige Darstellung von richtigen Einsichten ist. Nein, die kann man schon auch verstreut und durcheinander und teilweise vortragen. Jeder richtige Artikel über eine Veränderung in einem Betrieb, über eine Veränderung im Staat, ist eine richtige Erklärung und braucht keineswegs die gesamte Staatstheorie dazu, um zu stimmen. Umgekehrt, es hat also keinen wissenschaftlichen Gehalt, dass das System eine Wahrheitsprüfungsinstanz, also eine Entscheidungsinstanz wäre, dass die Wahrheit am System hinge, stimmt also gar nicht wissenschaftlich. Es ist nur philosophisch richtig. Alles muss als notwendig abgeleitet werden, dann ist der Realitätsbeweis der Logik und damit der Logizitätsbeweis der Realität erst gelungen. Auf diesen allerletzten Punkt jetzt stützt sich Schnädelbach häufig mit, der Hegel ist ein Anhänger der Totalität. Beim Hegel muss immer Totalität sein, unser Zug. Auch da will ich jetzt bloß, habe ich es bloß noch schnell erwähnt, um zu sagen, auch da ist Schnädelbachs Kritik nicht wissenschaftlich an der Stelle. Sein Einwand heißt nämlich nicht etwa, für richtige Einsichten ist es überhaupt nicht nötig, dass ich gleich die Totalität aller möglichen Urteile, aller möglichen Einsichten in ein System bringe. Um etwas richtig und absolut und objektiv und von mir aus darüber die absolute Wahrheit zu sagen, brauche ich nicht gleich immer alle anderen Wahrheiten im Sack zu haben. Das sagt der Hegel nicht, der Schnädelbach nicht, der sagt vielmehr, Totalität wäre ein richtiges, notwendiges, unvermeidliches Streben der Philosophen. Aber leider nicht erreichbar, und der Hegel hätte den Fehler gemacht, dass er meint, man könne es erreichen. Bei Schnädelbach schaut die Sache also anders aus. Der kritisiert nicht den Fehler des Anliegens, ein System, die Einsicht in die Gesamtheit der Realität, damit sie insgesamt als vernünftig erscheint. Schnädelbach kritisiert nicht den Fehler des Anliegens, sondern das Anliegen möchte er gerade bestehen lassen, das möchte er gerade fördern. Schnädelbach kritisiert, dass der Hegel dieses Anliegen auch als wissenschaftliches durchzuführen vorhat. Und da sagt der Schnädelbach, wie eben vorhin in der Einleitung schon gesagt, die Totalität, das Absolute. Wir Philosophen müssen wir schwer danach streben. Aber
es als Wissen zu erhalten, dürfen wir nicht hoffen. Und dann macht er, was alle machen, man richtet verschiedene Bezirke in seinem Geist ein. Man sagt, das Absolute, denken können wir es, wollen müssen wir es, sonst haben wir ja kein Vertrauen in die Zukunft, zu uns, in Gott. Aber wissen können wir es nicht. Machen wir eine Grenze. Wir ziehen eine Kette um das Wissen und der Rest ist eben dann geistiges Bedürfnis, was mindestens genauso berechtigt ist wie Wissen. Wir trennen die Bereiche. Im einen Bereich gilt es, im anderen gilt es nicht. Und für dieses Plädoyer, für diese Domestizierung von Ideologie eben, dafür ist der Schnedelbach überhaupt engagiert. Das ist überhaupt sein Anliegen, was ich ja heute einleitend schon gesagt habe. Ich habe es jetzt bloß am Schluss mit dem Totalitätsbegriff nochmal erwähnt, nochmal aufgegriffen. Nicht den philosophischen, apologetischen, metaphysischen Wunsch, die Welt als vernünftig darzustellen, Sinn in sie zu bringen, auf die Hegeltour, kritisiert er, sondern dass der Hegel das wissenschaftlich machen wollte, kritisiert er. Das ist nicht zu haben. Also ist es als Glauben, als geistiges Bedürfnis, als Verpflichtung und so weiter. Also das ist es zu haben. So, möchte ich noch einen Satz zum Abschluss sagen. Nämlich, was ich erläutert habe, kann für Leute, die Philosophie studieren, für Leute, die mit Hegel befasst sind, ein bisschen eine Klärung und Hilfe sein. Weil das eben ihr Fach ist, da muss man sich mit befassen und dann ist es ganz angenehm, wenn man Richtiges und Falsches, Unsinn und Sinn halbwegs scheiden kann. Es kann zweitens als Polemik gegen den Begriff von Wissenschaft, der hierzulande als die Immunisierung von dem ganzen falschen Zeug, womit die Uni voll ist, eingeführt ist, als Polemik gegen den falschen Begriff von Wissenschaft, der durchgesetzt ist und gilt und an dem sich jeder messen muss. Und ihr wisst, wie das geht. Ich habe jetzt eine Rede gehalten und ein Professor, wenn da wäre, der hätte gleich sagen, das hast du gesagt. Und dann wäre schon die erste Sünde von mir entdeckt. Und das hast du gesagt ohne vielleicht und ohne ich meine und so weiter. Vor dieser falschen Sittlichkeit dessen, dass Wissenschaft mit Objektivität nichts zu tun hat, vor der muss sich jeder bewähren und behaupten, der an der Universität überhaupt operiert und Arbeit abgibt und so zu. Und gegen diese Sitte und ihre falsche Begründung sollte es eine Polemik gewesen sein. Das ist das Zweite. Als Drittes ist es ein Plädoyer erstens, im Grunde den Hegel als Philosophen, gerade in seiner apologetischen Absicht, gerade in der Absicht, die seinem Ableitungswahn entspringt, alles als vernünftig darzustellen, als diesen Philosophen fallen zu lassen. Ihn zweitens als den Theoretiker des Denkens, im Grunde links liegen zu lassen. Denn um zu denken, um richtige und falsche Argumente zu unterscheiden, braucht man das nicht zu wissen, nützt es noch nicht mal. Es nützt überhaupt nur dazu, zu wissen, was der Hegel gesagt hat und das abzuschmettern, was andere sagen, dass er gesagt hätte. Es ist also schließlich ein Plädoyer dafür, Philosophie, die Suche nach Sinn, das Betreiben der ganzen rechtfertigenden Ideologien für falsche Wissenschaft sausen zu lassen und was anders zu treiben. Aber auch jetzt nicht richtige Logik zu einem wichtigen Anliegen zu machen. Denn wie gesagt, denken kann jeder. Und wenn falsch gedacht wird, ist es nur eine Frage dessen, dass auf den Inhalt aufgepasst worden ist. Mit dem im Urteil Subjekt und Prädikat zusammengeschlossen worden sind. Nur darauf gilt es aufzupassen, wenn man Denken überprüfen will. Also auch das Zweite, es ist nichts Nütze und es ist nicht nötig. Und es ist schließlich so, dass die wirklichen Rätsel der Welt wo ganz woanders liegen, nämlich außerhalb des Philosophenturms. Dort steht Kenntnis, sich unterrichten und sich ein Urteil bilden an. Und dazu trägt das ganze Zeug leider überhaupt nichts bei. Insofern ist der Zweck der Veranstaltung, ähnlich wie wenn wir über Literatur sprechen, ein rein negativer. Wir wollen wirklich ein paar gute Gründe, und zwar gerade damit, dass ich zum Beispiel das Fach kenne,
ein paar gute Gründe dafür geliefert haben, es sein zu lassen. Damit bin ich fertig. Kommilitonen, es ist 8:30, wenn es Fragen gibt oder Einwände, ist immer noch genug Zeit, sie abzuhandeln und darüber zu sprechen, wie gesagt, wenn jemand etwas anmelden möchte. Es schaut weiterhin nicht so aus, dann ist es auch okay. Dann ist die Veranstaltung beendet.